Tiki-Taka, der La Liga-Podcast mit Nils Kern von Real Total und Alex Troika von Barca Welt.
Hola a todos, es ist soweit, der große Tiki-Taka-Saison-Rückblick kommt jetzt, ist das, wird schon der dritte in unserer Tiki-Taka-Historie, aber jetzt ein besonderer, der erste mit einem Champions-League-Finale davor, und ich muss schon sagen, Alex, die letzten Tage waren wild, so viel Tiki-Taka hatte ich jetzt gar nicht mehr im Kopf, aber müssen wir ja machen, moin.
Moin, servus, erstmal natürlich mal wieder Gratulation, schon wieder, dass ich gratulieren muss.
War ja auch noch.
Ja. Da war ja was, ich musste aber auch, ich habe auch mitgefühlt mit dir, also zwar ein mitgelitten, mitgefühlt im Sinne von, so ein Champions-League-Titel ist natürlich was wunderschön Traumhaftes, Historisches für den Verein als Anhänger, als Fan des Vereins, aber als Mensch, der da auch arbeiten muss für Real Total, könnte es, glaube ich, stressiger, anstrengender nicht sein. Du hast das komplette Wochenende 48 Stunden wahrscheinlich locker durchgearbeitet, oder? Ja, hast du was geschlafen?
Mit dem Freitag noch, dem Abschlusstag, sind es eigentlich wirklich 72 Stunden, die ich hier fast komplett am Computer hänge, und irgendwann in der Nacht dann von Samstag auf Sonntag um 5:30, da war es schon hell draußen, ins Bett gefallen, um dann wenig später wieder weiter. Ja, es gehört dazu, einer muss es machen. Philipp arbeitet ja genauso viel und Adrian ist vor Ort in Paris gewesen, die haben jetzt auch nicht so viel Schlaf bekommen, aber es herrscht schon einiges dahinter, und das sind dann nicht nur die 30 Artikel, die man auf Real Total lesen kann innerhalb von 30 Stunden, sondern auch jede Menge auf Social Media nochmal korrigieren und Bilder hier und Livestreams gab es ohne Ende. Man feiert und freut sich, aber man kann jetzt auch nicht so viel feiern, wie wenn man, der normale Fan ist, aber das ist ja ein bisschen so unser Schicksal, kennst du ja auch.
Champions League Sieg kenne ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr so wirklich.
Ja, okay.
Weiß ich schon gar nicht mehr, wie sich das anfühlt. Aber nee, es ist einfach Ausnahmezeit, ohne Wenn und Aber. Also auch bei Real Total natürlich. Ich glaube, eine bessere Coverage kann man sich als Madridista ja gar nicht wünschen. Ihr habt ja wirklich da alles, was es zu covern gibt, gecovert. Schöne Grüße natürlich auch an dein Team, an Janine, an Adri, an Philipp, an wie sie alle heißen.
Waren alle fleißig.
Waren alle sehr fleißig, ja. Und auf dem Platz war Real Madrid fleißig. Die 14. ist da.
La Decimo Quarta, ja, die Marke hat es dann ganz gut umgeschrieben. Nicht die Decimo Quarta, sondern die Decimo Courtois. Also das ist ja ein bisschen der Verdienst von Thibaut Courtois natürlich. Und haben wir alle gesehen, 9 Paraden, 9 Torschüsse, die er abgewehrt hat. Das gab es noch nie seit Statistikenerhebung. Ich glaube, Opta hat geschrieben, seit 2003. Vielleicht 2002 Iker Casillas noch mehr gegen Bayer Leverkusen. Aber ich glaube, das waren dann auch, in Anführungszeichen, nur 6 abgewehrte Schüsse oder so. Also Courtois, monströs. Und von fast Pfostenschuss Mané über dann diese geile Salah-Ballmitnahme und dann im 1 gegen 1 da auch noch. Das war überragend. Aber ich muss schon auch sagen, Jürgen Klopp sagte auf der Pressekonferenz danach, dass eben Liverpool hätte auch besser machen können, von wegen, es waren dann eigentlich auch nur 3-4 richtig gute Chancen. Ansonsten von diesen 24 Abschlüssen, war da auch viel aus der Ferne oder so, jetzt nicht das mega, mega, mega Gefährliche dabei. Also Klopp meinte schon auch, das ging auch noch, man hätte Real Madrid auch noch mehr Probleme bereiten können, aber
Ja, trotzdem. Aber andererseits, es ist ein Champions-League-Finale. Also unendlich Chancen wirst du da nicht bekommen, wie in einem Ligaspiel am 12. Spieltag gegen West Bromwich Albion oder wen auch immer. Also von daher sind da 3 Top-Chancen plus ein Pfostenschuss schon sehr, sehr viel und sehr, sehr gute Chancen. Und vor allem die Überlegenheit ist ja deutlich geworden durch die Statistik. Also von daher, bin ich auch bei der Überschrift der Marker und auch bei generell dem Lob, den man so in den letzten Tagen gelesen hat, das war mal wieder Weltklasse von Courtois. Und kleiner Schlenker, Vorausblick auf unser Tiki-Taka-Team. Es könnte ja sein, wir besprechen es ja später, unser Tiki-Taka-Team in Ruhe, könnte ja sein, dass er da zumindest in der Verlosung ist, um da im Tor zu stehen. Mal abwarten.
Gibt ja auch noch 2 andere Kandidaten oder vielleicht sogar 3, wenn man noch Ledesma mit reinnimmt. Also das war sein Ding. Man hat gemerkt, er wollte es mit am meisten, hat immer gesagt, es ist sein großer Traum, ist endlich das Ding zu gewinnen. War ja schon mal in dem Finale dabei, 2014 noch auf der anderen Seite gestanden mit Atletico gegen Real Madrid und jetzt sich das Ding geholt, sich zurecht hat feiern lassen. Und so war das dann ein schöner Abend für den Madrid. Madridismo wieder das Ding gewinnen, aber auch irgendwo für La Liga. Also von den letzten 21 Saisons gegen nun mal 10 Champions League Titel nach Spanien. Das sind ja fast die Hälfte, 47%. Das ist schon mal spektakulär. Und wenn wir jetzt noch so ein bisschen die Europa League dazu holen, dann wurden in den letzten 22 Jahren, also seit 2000, in 17 Jahren immer irgendwo ein Europapokal gewonnen. Egal, mal Europa League nur, mal nur Champions League, mal beides. Das ist schon, La Liga-Dominanz ist doch weiter da. Und jetzt hat Real Madrid die ersten drei Teams aus der Premier League geschlagen. Ist doch gut für Tiki-Taka auch.
Ist doch gut für Tiki-Taka. Ja, gut für den spanischen Fußball ist es auf jeden Fall. Auch ein bisschen überraschend. Wir hatten ja die letzten Monate, um nicht zu sagen Jahre, gesagt, ja, der spanische Fußball baut mehr und mehr ab. Es ging ja los mit Cristianos Abschied, dann jetzt im Sommer Messis Abschied und die beiden Granden, die Spanischen, sind ja auch nicht mehr so auf dem Niveau gewesen. Oder munkelte man, klar, bei Barca war es ersichtlich, weil man rutschte ja sogar in die Europa League ab. Aber auch Real in den letzten Jahren, ne, gegen Ajax ausgeschieden in 1-4.
Ja, das war zweimal Achtelfinale erst. Ajax, dann City und dann war man schon wieder im Halbfinale gegen Chelsea.
City war Achtelfinale, siehst du, das hatte ich jetzt so gar nicht mehr auf dem Schirm. Genau, dann war immerhin Chelsea, immerhin auch der Gewinner, der Titelträger, der Champions League. Aber trotzdem, man hatte das Gefühl, sie bauen mehr und mehr ab, auch spielerisch. Tja, zack, ist Real Madrid wieder ganz oben auf dem Podium, auf der Nummer 1 stehend. Und man muss auch sagen, ja, La Liga ist auch scheinbar wieder da auf dem Podium, denn das ist schon eine Hausnummer.
Irgendwie hält man sich da und man kann nicht nur sagen, ihr kennt ja den Spruch mittlerweile, El Madrid noch juega finales Las Gana, Madrid spielt keine Finals, es gewinnt sie auch La Liga Teams irgendwie, haben da eine mittlerweile ziemlich gute Quote, also so von den letzten 17 Endspielen Champions League oder Europa League, wo Spanier beteiligt waren, gingen alle 17 dann an den Spanier, das war jetzt auch Villarreal, Europa League und Sevilla Atletico haben ja auch das eine oder andere Finale noch gewonnen, also das ist schon auch irgendwie eine starke Statistik, irgendwie La Liga hält sich da oben, auch wenn es natürlich ein paar Superstars wechseln, sind auch Neymar und Ramos und ein paar andere sind jetzt vielleicht Auslaufmodelle und Marcelo wird jetzt gehen und so weiter, aber irgendwie ist La Liga immer noch ganz vorne mit dabei und zwingt nicht die Premier League in die Knie, aber irgendwie ging jetzt die Champions League doch wieder dahin, also da Respekt an Real, gut für La Liga, mal gucken, was das für die Zukunft alles bedeutet. Wenn wir beim Finale bleiben, ich glaube, viele Zuhörer und Zuhörerinnen sind auch ganz gespannt, was du zum Aufreger des Spiels sagst. Ich meinte ja schon auch in der dritten Halbzeit von wegen, das muss eigentlich doch ein Tor sein, das in der 45. Minute Abseits-Tor von Benzema, also ja, es war dann Abseits, aber es ist einfach für mich auch nicht aufzuschlüsseln. Hat Valverde jetzt den Ball berührt oder waren das dann nur Fabinho und Konaté? Auf jeden Fall sind die beiden vorher dran und für mich ist da einfach auch von Fabinho so viel aktive Bewegung zum Ball, dass man da jetzt nicht sagen kann, der wurde angeschossen und dann ist zufällig der Ball von irgendwie seiner Brust, wo auch immer, dann zu Benzema gelangt. Also ich wundere mich da schon immer noch, dass da Abseits ist, aber ja, es ist keine hundertprozentige Schwarz-Weiß-Sache und jetzt kommst du.
Ja, also der Aufreger, der hat für Gesprächsstoff gesorgt, auch in der Kneipe im Eispub, wo ich war. Ich habe ja mit zwei Kumpels, die du auch kennst, geschaut. Man hatte natürlich auch sehr viel Zeit, über diese Szene zu sprechen, denn gefühlt war ja 5 Minuten unterbrochen. Ich habe jetzt die Uhr nicht gestoppt oder nachgezählt, aber gefühlt war das ja wirklich 3 bis 5 Minuten Unterbrechung.
Und da sind Schäferin und Al-Khelaifi von der Tribüne runter in den Wahrraum, haben gesagt, nee, kein Tor.
Das weiß ich nicht, aber es hat ewig gedauert und es hat, fand ich, auch mit gutem Grund ewig gedauert, denn viel komplexer kann eine Situation ja nicht werden. Die Frage war ja, berührt Valverde den Ball, ja oder nein? Das ist die eine Teilfrage, die man sich stellen muss bei der Entschlüsselung der Szene. Und die andere, und die ist für mich übrigens auch nicht wirklich klar ersichtlich, um da ehrlich zu sein. Und die andere ist der Liverpool-Spieler, ich glaube am Ende war es dann Fabinho.
Ja, mit dem Knie Fabinho.
Spielt er ihn dann rüber zu Benzema? Und wenn ja, wie ist diese Aktion zu bewerten? So, das waren ja die beiden Schlüsselmomente. Ich in live in der Kneipe stehen, im Pub stehen, habe für mich anhand der Bilder ausgemacht, dass Valverde ihn spielt den Ball im Sinne von spitzelt, also berührt, und dann kommt der Ball halt von ihm. Nur danach hat ja Fabinho die Kugel abgelenkt und die Frage ist, war das jetzt ein deliberate play, also ein absichtliches, aktives Spielen des Balles, weil dann ist es kein Abseits, Oder hat er nur irgendwie versucht, da reinzugrätschen, nicht wissend, was passiert? Also einfach nur irgendwie blocken, einen Schuss blocken, irgendwie tackeln, auf gut Glück einen Ball abwehren. Und dann ist es nämlich, dann spielt er ihn natürlich auch, aber dann ist es kein deliberate Play, sondern dann wird es, glaube ich, anders genannt. Also quasi eine, er spielt ihn nicht aktiv wollend, also wie ein Pass, ne? Das ist ein aktives Spiel, du weißt, was du machst, du willst den Ball spielen oder du willst den Ball wegdreschen und wenn du dann drüber säbelst, aber ihn berührst, hast du trotzdem aktiv gespielt, aber wenn du reingrätschst und irgendwie versuchst nur zu blocken und der Ball hoppelt dann irgendwie über dein Bein, wird das scheinbar anders gehandhabt. Und so haben die entschieden, die Schiedsrichter, also Ballberührung Valverde, ja, und kein deliberate Play der Liverpool-Spieler oder des Liverpool-Spielers, sondern
ja,
eben...
Konaté hat ja auch noch berührt, ja.
Hat er auch noch berührt, so. Das war übrigens auch in der Kneipe im Irish Pub meine Wahrnehmung. Und ein Kumpel von dir war ja jahrelang Schiedsrichter, der Calippo, Grüße an dieser Stelle. Also wirklich Schiedsrichter, hat 10, 15 Jahre da auf Amateurlevel gepfiffen. Und wir waren uns tatsächlich einig, dass wenn Valverde dieses Ding, den Ball berührt, wonach es aussieht, dass er deswegen nicht zählen darf. Aber das war jetzt unsere, nach gefühlt drei Sider, ne? unsere gefühlte Wahrnehmung. Colinas Erben hat es auf Twitter wie folgt geschrieben: Im Moment des Ballkontakts von Valverde ist Benzema im Abseits. Die anschließende Aktion der beiden Liverpooler ist kein Deliberate Play, sondern ein Blocken und damit eine Deflection, die das Abseits nicht aufhebt. Daher korrekte Entscheidung. So. Und dann hat Colinas Erben noch nachgeschoben, dass die Überprüfung so lange gedauert hat, könnte daran gelegen haben, dass es schwierig war zu sehen, ob Valverde überhaupt am Ball war. Womöglich wurde auch ein Deliberate Play diskutiert. So. Und genau das war auch meine Empfindung live in der Kneipe, dass A, sie versuchen herauszufinden, ob Valverde den Ball berührt hat, weil das super schwer zu sehen war. B, sie diskutieren, ob das ein Deliberate Play der Liverpooler ist oder eben so eine Deflection, wie es Colinas Erben schreibt. Ja. Aber du siehst schon, ne? Also viel komplexer kann die Abseitsregel in dem Moment in der Szene gar nicht sein. Also, boah. Ich glaube, wir sind uns unterm Strich einig, Liverpool hatte da schon auch ein bisschen Dusel. Also man kann es auch anders entscheiden. Ja.
Ja, im Endeffekt ist es ja auch egal. Real Madrid hat jetzt dadurch keinen Nachteil bekommen, weil sie haben trotzdem noch ein Tor gemacht und am Ende das Ding gewonnen, sodass man darüber auch nicht groß geredet wurde, weder Ancelotti noch Klopp oder so. Aber wenn, dann hätte das nochmal der große Aufreger werden können, weil das eben auch für mich ist jetzt nicht, dass Fabinho angeschossen wird und von der Brust zufällig landet der Ball dann bei Benzema, sondern er geht halt irgendwie dahin. Ja, es war dann das Knie und nicht der Fuß, mit dem man den Ball spielt. Aber es ist keine Schwarz-Weiß-Szene. Ich habe da jetzt auch nicht gesehen, dass Valverde den Ball getroffen hat. Aber gut, es ging ja dann noch gut aus. Von dem her müssen wir damit irgendwie leben. Das ist einfach super schwierige, im wichtigsten Spiel der Saison super, auch da super schwierige Sachen geben kann, wo es nicht ein klares Ja oder ein klares Nein geben kann.
Also man muss sagen, die Hauptproblematik bei der Szene ist ja diese Deliberate Play-Regel. Da gab es ja häufiger Entscheidungen. Eric Garcia beispielsweise hat, ich erinnere mich, beim Nations League-Finale gegen Italien, hat einen Ball berührt. Also der wurde gespielt auf, wer war im Finale? Weiß ich schon gar nicht. Frankreich, glaube ich, genau. Letzten Sommer. Dann wurde ein Ball gespielt, der Frankreich-Stürmer, ich weiß nicht, ob es Mbappé war oder wer auch immer, war im Abseits beim Pass.
Außen.
Eric Garcia berührt den Ball, also will zum Ball gehen, zum Pass, abfangen, versucht ihn zu grätschen, berührt ihn, aber der Ball, aber kann ihn nicht komplett abfangen. Der Ball geht also weiter zu Mbappé, der eigentlich im Abseits steht oder stünde, der macht das Tor und der Schiedsrichter hat entschieden, kein Abseits, weil Eric Garcia den Ball deliberate geplayed hat, also wohlwissend reingegrätscht hat, um ihn abzufangen, aber ihn einfach nicht richtig abfangen konnte. Und obwohl der Franzose im Abseits stand, hat das Abseits nicht gezählt, weil sie sagen, naja, Deliberate Play ist, du wolltest den Ball spielen. Also die Regel ist ja das Hauptproblem hier, dass sie einfach bescheuert ist. Macht das mit dem Deliberate Play weg, wenn Abseits ist bei Ballabgabe und der Ball soll zu dem Spieler kommen, dann ist Abseits. So, wenn du es so handhaben würdest, würdest du hier auch gar nicht über Deliberate Play reden, weil Valverde ist ja am Ball. Zumindest laut mancher Fernsehbilder. Also so haben sie es entschieden. Und dann sagst du, ja, dann ist ja wurscht, ob die anderen noch abfälschen oder nicht. Der hat den Ball berührt, der Madrid-Spieler. Ein anderer Madrid-Spieler steht im Abseits. Das ist ja auch zweifellos. Dann ist Abseits. Also Deliberate Play verkompliziert diese Regel, verkompliziert ja die Situation völlig.
Naja, okay. Das, der Moment war eben für mich so, Ceferin 1-0 gegen Real Madrid, aber davor hat er ja eigentlich schon eine Niederlage kassiert, weil die UEFA hat sich mal wieder nicht von ihrer guten Saison präsentiert. Für mich ist das sogar in der Saison nach der Super League-Verkündung, jetzt musste ja der UEFA lag jetzt viel daran, dass 21-22 eine super Saison wird, dass sie viel super organisieren, dass ganz Europa sagen kann, hey, hier ist alles wunderbar. Ja, wenn wir uns so ein bisschen zurückblicken auf die letzten Monate, das war dann nicht nur diese Champions League-Auslosung, die wiederholt werden musste, oder auch davor schon eher im Finale Chaos, wo auch jede Menge Fans illegal mit im Stadion dabei waren. Chaos natürlich auch beim Europa-League-Finale, hat man zuletzt schon besprochen, dass dort irgendwie die Infrastruktur katastrophal war und keine Getränke, und auch Eintracht Frankfurt hat sich, glaube ich, heute Montag offiziell da beschwert oder eben Pressemitteilung rausgebracht, und dann eben auch in einem Champions-League-Finale, wo ja wirklich dann die ganze Welt zuschaut, da dann auch so ein Chaos, den Anstoß 2-3 Mal verschoben, 37 Minuten am Ende zu spät, wo es dann erst irgendwie heißt, ja, weil die Fans alle zu spät sind, nee, weil einfach Chaos bei den Einlasskontrollen war und man jetzt nicht weiß, da ist jetzt die Polizei mit irgendwie unverhältnismäßigen Maßnahmen schuld, Pfefferspray in die Menge sprühen, wo dann Kinder stehen, oder sind es die französischen Behörden, die irgendwie irgendwas falsch organisiert haben. Es war ja eh die Verschiebung von St. Petersburg nach Paris, war ja erst im März vermutlich. Woran ist da jetzt schuld? Aber auf jeden Fall, da eben Ceferin, UEFA und Co. mal wieder verloren und sich eben nicht von einer guten Seite präsentiert, oder?
Ja, katastrophale Organisation. Aber wer schuld hat, das ist natürlich schwer, schwer zu sagen. Gab ja wirklich tausende Artikel, um das nachzulesen. Es ging ja los mit diesem Nadelöhr. Vor allem hat es nur die Liverpool-Fans scheinbar betroffen, weil das auf ihrer Seite so ein Nadelöhr gab, unter so einer Brücke oder in so einem, Tunnelzugang oder irgendwie so, wo 20.000 Leute durch gefühlt irgendwie nur eine 3 Meter Öffnung gehen sollten. Dann war das Tor irgendwie nur hinten. Dann waren sie ja so in so einem Käfig, und weil da der ein oder andere, vor allem, weil sie ausharren mussten, stundenlang, dazu kommt es ja noch dazu, die konnten ja nicht einfach durchgehen, und dann, weil sie so lange ausharren mussten, der ein oder andere ist über den Zaun scheinbar geklettert, und darauf hat die Polizei mit Pfefferspray und so reagiert. Und
auch abgeriegelt.
Also katastrophale Organisation, dann muss ich natürlich fragen, wer kam auf die Idee, da auch die Busse, also die Polizeibusse haben scheinbar dieses Nadelöhr nochmal verengt. Kann ich dir jetzt nicht sagen, hat die UEFA das organisiert, ist das der Veranstalter, also die Stadt Paris, ist es die, das die französischen Behörden, ist es das Zusammenspiel, ich meine, war ja nicht das erste Finale im Stade de France, sondern das dritte Champions League Finale schon, dass plus da Menschenmassen kommen,
2016.
Genau, dass da Menschenmassen kommen, weiß man ja eh mittlerweile, dass die Engländer reisefreudig sind und in der Regel auch noch viel mehr Leute mitbringen, als dann ins Stadion passen, weiß man auch mittlerweile, dass Paris ein schwieriges Pflaster ist, weiß man mittlerweile auch.
Auch Saint-Denis hatte so Thierry Henry hervorgehoben.
Es gab ja auch Terroranschläge, ich glaube, war auch im Stade de France damals, vor langer Zeit. Also grundsätzlich Organisation, Katastrophe, wer da schuld ist, schwer zu sagen, aber es fällt natürlich auf die UEFA zurück, ganz klar. Also UEFA im Zusammenspiel mit der Stadt Paris als Austragungsort. Schlimmer geht's nicht, wirklich katastrophal. Hat mich auch mitgenommen, muss ich ehrlich sagen. Also was ich da gestern in meiner Timeline alles gelesen habe, auf Twitter, was du für Videos gesehen hast, ist das schlimm.
Also, Kids, die Pfefferspray ins Gesicht bekommen, oder auch Leute, die ausgeraubt wurden, das sind ja dann wirklich Diebesbanden durchgezogen, haben die Autos überall auf den Parkplätzen geplündert, Scheiben eingeschlagen. Ich kenne so ein paar Madridistas, die sind dann auch selbst noch durch die Straßen, haben sich gruppiert, damit andere, um irgendwie andere zu schützen, weil ständig Leute immer noch ausgeraubt wurden nach dem Spiel. Also katastrophale Szene, dass da dann die Polizei sich auch zurückzieht und sagt, hey, es läuft hier aus dem Ruder, wir lassen das irgendwie erstmal geschehen und halten uns raus, bevor wir noch mehr schlechte Presse kriegen durch Pfefferspray-Einsatz. Also katastrophal. Ja, das in so einer Weltstadt. Also es war jetzt eben nicht St. Petersburg, wo man irgendwie gedacht hatte oder keine Ahnung, was da passieren könnte. Mal schauen, was da die UEFA noch macht, was es da noch an Mitteilungen und Berichten und Ergebnissen letzten Endes geben wird. Wir schauen noch ein bisschen, Decimo Quarta, das große Thema, da hatte uns auch Johannes Seitz geschrieben, ich habe natürlich auch in den Streams am Samstag und Sonntag schon viel erzählt, aber er fragt mich da nochmal, was jetzt mehr Wert hat, ob es ja, jetzt die Decimo Quarta ist, weil so das Ende einer Ära ist und irgendwie Marcello geht und so weiter, oder war eher La Decima noch wichtiger oder irgendwie diese drei Champions League Titel in Folge, was war da jetzt das Beste? Also erstmal natürlich alles sehr schwer miteinander zu vergleichen, aber so rein vom, was es ohne die anderen nicht gegeben hätte, es glaube ich trotzdem noch steht ein bisschen La Decima über allem. Ohne La Decima weiß ich nicht, ob es den Hattrick gegeben hätte, ob es jetzt Decimo Quarta gegeben hätte. Ja, irgendwann wäre Real Madrid mal wieder fällig gewesen, aber die Art und Weise, was da 2014 passiert ist, wie dann einfach auch Real Madrid an Atletico wieder vorbei ist, die waren ja Meister und irgendwie waren kurz davor, das Ding zu gewinnen. Ich weiß nicht, ob da, was da für Schäden dann bei Real Madrid entstanden wären, ob da vielleicht ein Ronaldo dann keinen Bock mehr gehabt hätte und so weiter. Aber ja, dass jetzt das Ende einer Ära ist, das haben wir auch schon 2018 gesagt, damals ist Ronaldo gegangen, jetzt geht Marcelo und vielleicht sind wir in einem Jahr, nehmen wir wieder auf und Real Madrid hat die Decimo Quinta, den 15. Titel gewonnen, dann tritt vielleicht Benzema ab oder Modric oder was auch immer, also irgendwas ist immer und da bin ich dann schon auch beeindruckt bei Real Madrid, dass man auch jetzt einfach in dieser Saison aktuell den Mix gut hinbekommt zwischen erfahrenen, abgezockten, vielleicht auch teilweise satten Spielern und sehr jungen, sehr hungrigen Spielern, wo sowohl Vinicius als auch Courtois sehr hungrig war, dass das irgendwie das Erfolgsrezept ist. Und aber trotzdem, La Decima steht für mich immer noch ein bisschen über allem. Ja, für dich bestimmt auch, Alex.
Ja. Ja, weiß ich nicht. Ja. Halte ich mich raus.
Halte ich raus.
Dürft ihr Madrilenen und Madridistas unter euch ausmachen. Ja. So, gibt es noch was zu besprechen zum Finale eigentlich, oder?
Finale nicht, Johannes hat da nur noch mal geschrieben, so Marcelo generell, hatte ich auch schon viel gesagt, es ist, das Herz sagt, ah, mach doch noch ein Jahr, komm, da geht doch irgendwie mit Minigehalt, aber der Kopf sagt auch, ja, sportlich reicht das vielleicht nicht immer und Real Madrid ist eben auch so groß, vielleicht weil man irgendwann sich von den alten Eisen, den Haudegen trennt und das war auch nicht erst Casillas und Raúl und auch irgendwo Cristiano und Ramos, sondern auch viele Jahre davor schon Butragueño und Di Stefano, auch alle nicht ganz super rein immer gegangen, aber weil man eben immer schon ein bisschen den Blick für die nächste Generation vielleicht hat und es ist eine vernünftige Entscheidung, es hat wehgetan, auch ich habe ein Tränchen verloren am Sonntagabend, als er da, ja, als die Partystimmung auch ziemlich gedrückt war dann im Bernabeu, als er rauskam und einfach nur, man merkt den Schmerz, den Abschiedsschmerz, aber er wird ja immer irgendwo existieren noch im Madridismus. Er ist nun mal Profifußballer. Irgendwo muss ein Ende kommen.
Das ist gleich die schöne Überleitung zur Anschlussfrage von Johannes Seitz, denn er fragt natürlich auch, wen wir als realistische Zugänge sehen für die neue Saison. Und jetzt, da Marcelo ja weg ist, bräuchte man bei Real zumindest einen Backup für links hinten. Da hast du ja nur Mondi. Ähnlich wie bei Barca die Problematik. Man hat nur Jordi Alba, der muss immer 50 Spiele pro Saison machen. Das geht nicht immer so gut. Also Thema Neuzugänge. Backup links hinten vielleicht nötig. Backup Casemiro wäre nötig bei Real Madrid. Genau gleiches Problem bei Barca. Du brauchst ein Backup für Busquets. Tja, also ich glaube, da könnten beide schon das eine oder andere machen auf dem Transfermarkt.
Das sind erstmal auf jeden Fall jetzt die Baustellen, die am bekanntesten sind, nachdem Ember, darf ihren Namen ja gar nicht mehr sagen, geplatzt ist. Der hatte Priorität 1, 2 und 3 und dann auf Platz 4 wäre irgendwo Linksverteidiger gekommen. War ja klar, abzusehen, dass Marcelo geht. Und da hatte jetzt wohl Fran Garcia von Rayo Vallecano 2 sehr gute Jahre dort die besten Karte, zu Real Madrid zurückzukehren. Allerdings hätte man ja auch noch irgendwie Plan B Nacho, Plan C sogar Alaba, weil Rüdiger wird ja kommen und dann irgendwie Rüdiger und Militao und Alaba plus noch Nacho Vallejo für 2 Innenverteidiger. Auf Dreierkette wird jetzt Ancelotti nicht umstellen. Also es wäre auch eine Option, dass man vielleicht mal Alaba rausstellt, aber der will Innenverteidiger bleiben eigentlich. Und ja, mit Tchouaméni scheint tatsächlich von Monaco irgendwo eine Einigung schon zu sein. Ich kann da jetzt noch nichts irgendwie behaupten, dass ich da schon irgendwas genau gehört habe, aber das scheint wohl jetzt auch am Köcheln, am Warmwerden zu sein und dann alles andere, ob da jetzt noch ein Benzema-Backup kommt, ob wir vielleicht auch noch bei Lewandowski mit einsteigen oder was auch immer, ist jetzt noch offen, aber Tchouaméni, Fran Garcia sind, glaube ich, erstmal jetzt die wahrscheinlichsten Namen, die fallen. Und bei Barca?
Ich wollte erstmal von dir wissen, und wen wünschst du dir?
Achso,
Johannes wollte ja explizit wissen, ob du einen Wunschtransfer hast.
Ja gut, der mit M, der hat sich jetzt natürlich erstmal erledigt für alle Zeiten. Erledigt.
Apropos, da muss ich kurz einhaken, weil Champions League und so. Im Rahmen der Champions League-Feiern hat man immer wieder gehört, Kylian Mbappé, unter anderem. Ist jetzt auch nicht die feine madrilenische Art, bei einer Feier, wo ich was gewonnen habe, jemanden zu beleidigen, der gar nichts mit dem Verein zu tun hat, der da nicht gespielt hat, der da auch nicht spielen will, der nicht mal der Gegner im Finale war.
Ja.
Muss nicht sein, liebe Madrilen. Ja, gekränktes Ego, verstehe ich, aber bei der Feier sollte man sich schon auf sich selbst fokussieren, auf seinen Triumph, den auskosten und nicht irgendwelche Spieler verunglimpfen und beleidigen, nur weil die nicht zum Verein wollen. Also nicht die feine Art, meiner Meinung nach.
Mag ich auch nicht. Gibt ja auch immer dann nochmal hier Piqué, Gabrun, Saluda, Campeon, mag ich auch nicht. Was soll das? Lass uns einfach feiern. Man kann vor dem Spiel mal sagen, ey, puta PSG, irgendwie, wenn es irgendwie vor dem Spiel einfach ist, aber so eine Titelfeier hat das nichts zu suchen. Wir können uns feiern lassen und fertig. Ja, Wünsche.
Aber einen Seitenhieb hat sich auch Isco erlaubt heute auf Instagram. Hat,
hat irgendwie
geschrieben, so von wegen, wenn Real Madrid ruft, kann man eigentlich nicht Nein sagen. Eigentlich. So war es damals bei mir bei Malaga.
Ja.
Bla bla bla. Und dann am Ende, ja, aber es gibt dann doch ab und zu einen Spieler, die können das offenbar doch. Und dann hat er das Turtle-Emoji benutzt.
Obwohl es immer Ausnahmen gibt, schreibt er mit Turtle-Emoji und einem Lachsmiley, ja.
Genau, und das Turtle-Emoji ist ja das Synonym für Mbappé, ne? Der Turtle etc. Ja. Also auch da ein kleiner Seitenhieb, wenn er natürlich auch Augenzwinkern, aber auch das, warum? Ich frage mich, warum? Du hast das Ding gerade gewonnen. Ja. Warum musst du zwei Tage später hier auch einen Seitenhieb loswerden in Richtung Mbappé? Vor allem als Spieler. Warum? Also verstehe ich
nicht. Das jetzt Isco sehe ich nicht so well. Das ist ja auch eher Humor und nicht beleidigend gewesen. Und man sieht aber auch, dass das
ein großes warum Thema macht
auch in der Mannschaft
ist. Es ist doch völlig, also es ist doch wurscht. Mein Gott, dann will er halt nicht kommen. Ist doch seine Entscheidung. Also kann doch dir als Spieler wurscht sein.
Auch Florentino Perez wurde ja gefragt nach dem Finale. So, nö, er hat sich so entschieden und das Thema ist jetzt vergessen. Oder Mbappé ist jetzt vergessen. Und ja, das nehme ich dann auch so mit. Und das ist dann hier und da mal noch so von einem Isco.
Bei den Fans ist offenbar noch nicht.
Ja, wird es auch weitergehen, also wird man weiter werden, gar keine Frage. Mag ich auch nicht, aber wie die Piqué, Cabron, Saluda, Campeon, wird es auch immer geben. Ist halt leider so. Und gibt es ja auch wahrscheinlich vom anderen Lager auch gegen Real dann immer noch irgendwelche Puta Madrid, was auch immer.
War Eto'o, nicht Piqué, glaube ich, ne? Mit dem Ausspruch. Samuel Eto'o. Aber andere Geschichte, ist ja auch wurscht. Hm. So. Zugänge, auch das wieder die Überleitung. Bei Barca gibt es auch ganz frisch heute am Montag wieder ein riesen monstergroßes Thema, weil, Stichwort Aussage, etwas weniger durch die Blume, wie Isco da Andeutung gemacht hat, hat sich Lewandowski geäußert, nämlich mit Andeutung kann man es nicht nennen, man kann es ja klarer nicht
formulieren. Das war der Vorschlaghammer.
das war Vorschlaghammer. Der Kollege Lewandowski will da unbedingt zum FC Barcelona, wie es aussieht. Und hat am, ich glaube Samstag, hat er im Rahmen des Formel-1-Rennens gesagt, ja, Spanien ist schön, ich habe ein Haus auf Mallorca, aber nicht nur so,
nicht nur zum Urlauben.
Nicht nur zum Urlaub machen ist Spanien schön, sondern so generell. So, da hat er es angedeutet, hätte ich gesagt, okay, reicht, passt, mach das halt, deut ein bisschen an, Augenzwinkern, mein Gott.
Ja.
Was macht er heute? Heute Montag, Pressekonferenz polnische Nationalmannschaft, denn am Mittwoch geht die Nations League los.
Juhu.
Setzt er sich hin auf die Pressetribüne und haut einen raus. Zitat Robert Lewandowski: Meine Ära beim FC Bayern München ist vorbei. Ich sehe keine Möglichkeit, meine Karriere bei diesem Club fortzuführen. 17 Ausrufezeichen. Also, das ist richtig heftig. Artikel dahinter gibt es auf Barca-Welt zu lesen, denn es gab auch so ein Missverständnis bezüglich des Übersetzten. Da war nämlich ein Dolmetscher auf dem Pressepodium gesetzt. Und obwohl die ganze PK ja nur auf Polnisch war, diesen einen Satz, da bestand Lewandowski drauf, dass das übersetzt wird ins Englische, damit die ganze Welt auch mitbekommt, dass er möchte und vor allem, dass München mitbekommt, also die Bayern mitbekommen, dass der Kollege Robert Lewandowski nicht länger in München bleiben will. Also das war auch schon wirklich der Vorschlaghammer, wie du es genannt hast. Und dann gab es, wie gesagt, so eine Übersetzungs Problematik. Man ist sich nicht sicher, ob Lewandowski gesagt hat, Bayern ist ein seriöser Club, also im Sinne von, sie sind ja seriös, ich möchte weg, sollen sie mich doch bitte verkaufen, oder ob er gesagt hat, Bayern ist kein seriöser Club, denn das ist das, was der Dolmetscher übersetzt hat. Ist oder isn't, keine Ahnung. Auf jeden Fall den Hintergrund mit den ganzen Zitaten, barcawelt.de, da gibt es den Artikel. Aber ja, das ist der polnische Vorschlaghammer. Und der sorgt dann natürlich dazu, dass jetzt einiges abgeht im Sommer. Du hast zu mir im Vorgespräch gesagt, warum denn unbedingt Barca? Er könnte ja auch woanders hin.
Ja, Weil er hatte, Tino Perez sagte damals auch schon, weiß würde dir gut stehen.
Er hat ja den Namen FC Barcelona explizit nicht in den Mund genommen, muss man dazu sagen. Ne? Weder jetzt auf der PK, noch hier im Rahmen des Formel-1-Rennens. Es war ja nur Spanien ist schön und es war nur, meine Ära bei Bayern ist vorbei, meine Karriere ist bei diesem Club ist beendet. Also kein ich will zum FC Barcelona. So, wir werden natürlich jetzt in den nächsten Tagen die spanischen Medien, vor allem die Boulevardmedien, wenn sie hier wieder auf Barca einschießen, so von wegen, oh, charakterlos und den Kopf verdreht und wie bei Dembélé und er streikt und will nicht. Ja, aber erstens, wer sagt es denn, dass Barca dahinter steckt? Und zweitens, wer sagt denn, dass es dann am Ende da überhaupt landet? Denn du hast ja genauso gemeint, naja, Mbappé kommt jetzt nicht zu Real. Man könnte es ja versuchen, ne, einen Weltklasse-Stürmer, wenn auch kein Flügelstürmer, aber einen Mittelstürmer zu holen. Wer weiß, ob PSG sich nicht denkt, ja, wenn der unbedingt weg ist und Barca hat eh Zahlungsprobleme und Schwierigkeiten.
Kommt ja noch dazu.
Also da wird schon noch was abgehen im Sommer, glaube ich, nach den krassen Aussagen.
Bin da schon echt gespannt bei der Personalie, weil ich sage mal so, so großen, verdienten Spielern, die alles für den Verein gegeben haben und etliche Titel und so weiter, denen, da ist es schwer, denen Steine in den Weg zu legen. Da muss man ja auch irgendwo Respekt vor haben. Und bei Cristiano und Real wurde das ja 2018 dann auch mehr oder weniger schnell gelöst, ohne dass er so in die Offensive gegangen ist. Aber das jetzt teilweise, finde ich schon, ist dann auch fast ein bisschen respektlos gegenüber Bayern, sich da so offensiv heute hinzustellen und irgendwie sagen, ich will weg unbedingt. Und
vor allem nach, ich glaube, ist er 9 Jahre oder 7 Jahre bei Bayern? Ja. Also schon eine sehr lange Zeit. Wenn er jetzt da 2 Jahre ist, ne, und dann in dem einen Jahr fühlt er sich nicht wohl unterm Trainer oder irgendwie sowas und dann sagst du halt, ich will weg und dann darfst du nicht und dann haust du halt einen raus öffentlich, dann würde ich es noch eher verstehen, aber das ist ja, er hat ja wirklich eine Ära geprägt. Er ist ja der Top-Stürmer. Manche könnten sogar sagen, der beste aller Zeiten bei Bayern. Also klar, Gerd Müller schwebt über allem, aber die Zahlen zeigen es ja. Ich glaube, er hat einen besseren Toreschnitt als Gerd Müller sogar, was die Minuten anbelangt. Bin mir nicht sicher, ob die Statistiken nachgelesen, jetzt nur aus dem Kopf heraus. Also er ist ja wirklich ein All-Time-Great bei Bayern. So, das ist schon wirklich eine besondere Verbindung vermeintlich. Auch wenn er natürlich, er ist nicht aus der Jugend, er ist ja nicht mal Deutscher. Aber trotzdem, das ist schon hart. Also aus Bayern-Sicht, boah, das ist schon nicht die feine Art, da gebe ich dir schon auch recht. Das, das schmerzt schon,
Wenn man die Bayern kennt, auch stolzer Verein, auch gerne mal dickköpfig, auch wenn Hoeneß nicht mehr so im Tagesgeschäft mit drin ist. Vielleicht sagen, gehen die jetzt noch mehr auf die harte Kante. Okay, dann hier, Wunschsumme, 100 Millionen, wenn das keiner zahlt, bleibst du. Das ist uns scheißegal und wenn du dann notfalls auf der Bank sitzt, ich glaube, die könnten sich das auch leisten, die notfalls zu bezahlen. Also bin ich sehr gespannt. Das ist, da kommen jetzt wirklich so verschiedene Dinge aufeinander, weil, wie gesagt, Bayern auch dickköpfig und haben eigentlich die Kohle, können sich's leisten. Die brauchen natürlich Nachfolger und das heißt ja auch, dass er irgendwo gekränkt war, dass sie wegen Haaland nachgefragt hatten. Aber natürlich musst du als Verein immer auch mal irgendwo einen Plan B im Kopf haben und irgendwo dich ein bisschen umschauen. Also ich bin da eher noch Team Bayern, auch wenn ich natürlich, wie gesagt, ihn mir gut in Spanien speziell auch im weißen Trikot vorstellen könnte. Aber das ist wirklich noch weit weg. Da gibt's noch keine Gerüchte.
Also auf jeden Fall hält uns das in Atem, da sind wir uns einig, das wird noch, vor allem es eskaliert ja wirklich täglich, ne? Also vor 3 Tagen hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass der jetzt auf, sich da hinstellt auf einer PK und dann so einen raushaut, weil er eher nicht bekannt dafür ist, dass er so Krawall macht, ne? Dass er öffentlich da gegen seinen Verein schießt. Das ist, seit Jahren hast du ja nie irgendein böses Wort gegen irgendwas gehört von ihm, ne? Also er ist ja wirklich eigentlich der Musterprofi schlechthin dahingehend, von daher ist das jetzt krass eskaliert? Liegt natürlich auch daran, dass Bayern ihn partout nicht gehen lassen möchte und er will halt unbedingt weg. Vermeintlich zum FC Barcelona. Ja. Klar, kann man auch verstehen, wenn du halt nach x Jahren, wenn du sagst, du bist satt, du hast alles erreicht, du hast keinen Antrieb mehr, du willst was Neues probieren. Man muss es ja auch aus menschlicher Sicht sehen, der ist 33, also er hat noch was, 2, 3 Jahre in seiner Karriere, optimalerweise auf Top-Niveau. Und vielleicht ist das die letzte Chance, auch zu einem Top-Verein zu gehen. Denn, ne, 33, du bist nicht mehr der Jüngste. Wer weiß, ob du nächstes Jahr, auch wenn du nächstes Jahr ablösefrei bist, aber wer weiß, wie dann die Planungen bei den Vereinen sind, ne? Von daher, aus menschlicher Sicht, so karrieremäßig, verstehe ich schon auch, dass du sagst, ich möchte jetzt. Vor allem verstehe ich es aus Sicht der seine Karriere in der Bundesliga, der schießt seit 7, 8, 9 Jahren alles kurz und klein, wird jedes Jahr Meister. Ja. Um ehrlich zu sein, ich habe so einen Kumpel. Bricht Rekorde, ich habe es mit einem Kumpel gesagt vor ein paar Tagen. Ich habe mich gewundert, dass er sich nicht früher gelangweilt hat, weil es ist ja kein Anreiz mehr. Ich gewinne jedes Jahr die Bundesliga, ich schieße jedes Jahr die Mainz und Herthas dieser Welt ab. Ja. Hier 3 Tore, hier 5, immer 35 plus Gegentore. Also klar will man als Spieler, der Ansprüche hat, der halt einen Antrieb hat, dass man da vielleicht mal wieder ins Bernabeu möchte, ins Camp Nou oder zu Liverpool oder zu Chelsea oder zu PSG oder von mir aus zu Juventus, ist ja wurscht, kann ich schon verstehen, ne? Neue Herausforderungen, Klassikos miterleben, solche Sachen, ne? Ja. Und nicht immer nur, naja, die Dortmunder schießen mal jedes Jahr ab und Konkurrenz haben wir nicht. Also, dass man sich langweilt nach so einer Dominanzphase, kann ich dann schon auch verstehen, dass man dann quasi irgendwann weg möchte.
Ja.
Aber die Art und Weise ist natürlich, hat Geschmäckle, ne?
Schauen wir mal, okay. Wir kommen langsam mal nach Spanien, gehen mal rüber ins schöne Urlaubsland von Lewandowski. Bevor wir mal zu den Tiki-Taka Awards kommen, haben wir noch ein kleineres, größeres Thema von einem unserer beliebten Chaos-Clubs in Spanien. Da ist jetzt auch am Montagmittag noch was Kleines passiert. Wir hatten schon vor ein, zwei Folgen das Thema gehabt. Anil Murti, da gab es Leaks bei irgendeinem Business-Dinner mit irgendwie 6, 7 Geschäftspartner, wo das ganze Gespräch bei einer Zeitung gelandet ist. Und da hat er unter anderem eben, ist ein bisschen abfällig über Bordalas, ein bisschen abfällig über, weiß nicht, Soler und Gaia. Und bei einem hat er eben noch gesagt, ja, wenn du nicht verlängerst, dann kill ich dich oder bring ich dich bei der Presse in Verruf und das bringt dich um, so nach dem Motto. Ja, und jetzt letzten Endes war es dann die Presse, die ihn jetzt getötet hat, weil durch diese Leaks kam jetzt eben so viel Aufruhr in den Verein. Ihr kennt bestimmt noch die Bilder vom letzten Spieltag, da haben sie zwar 2-0 gegen Celta Vigo gewonnen, aber kaum einer hat es gesehen, denn alle Fans waren vor dem Stadion, haben dort protestiert, das ganze Spiel durch, beeindruckende Bilder, und jetzt eben dann auch im Verein hat es so rumort, dass jetzt auch nicht mal mehr Peter Liems Kumpel da, Anil Murti, zu halten ist. Also er wurde jetzt gefeuert von Peter Liems Unternehmen Meriton und eben dann auch, glaube ich, als Präsident gefeuert oder vielleicht auch dann selbst zurückgetreten. Aber er ist nicht mehr da. Verrückt.
Auch das kommt überraschend, weil auch das ziemlich eskaliert ist jetzt. Und ich habe das nicht so kommen sehen, dass das eskaliert. Ich meine, dass er gegen sie protestieren, gegen Murti, Meriton und Peter Liems, passiert seit Jahren so. Also das ist ja nichts Neues, auch vor allem für die Beteiligten, denen ist es ja völlig wurscht, um ehrlich zu sein. Peter Liem, ne, hatten wir auch das Thema. Ist ihm ja völlig egal, was die Fans da machen. Von daher hat mich das jetzt überrascht, dass er jetzt, und deswegen habe ich es auch Paukenschlag genannt auf Twitter, dass er jetzt plötzlich zurücktritt. Klar, die Anstellungen sind groß, aber nochmal, die sind halt allmächtig da beim Valencia. Mhm. Das heißt, eigentlich ist es ihnen wurscht, aber ja.
Scheinbar
hat manches dann doch Konsequenzen, auch wenn da ein Diktator am Werk sitzt, wie Peter Liem. Ich weiß natürlich, um ehrlich zu sein, jetzt nicht, wie das Verhältnis zwischen Liem und Murti ist, ne? Ja. Ob es da Reibereien, Knatsch gibt, ob er mit ihm unzufrieden ist mit seiner Arbeit oder ob er da einen Persilschein hatte bisher. Das ist schwer zu sagen, weil Liem ja nicht präsent ist in dem Sinne. Aber es ist auf jeden Fall ein Paukenschlag und ein positiver Paukenschlag aus Valencia-Sicht. Ich glaube, die Fans sind absolut happy, dass da zumindest der eine von den beiden Schlimmen weg ist.
Der eine schon mal Hälfte geschafft. Aber dass man den anderen rauskriegt, ist ja dann nochmal ein ganz anderes Thema, weil dem gehört nun mal der Verein, wie ihr mittlerweile wisst. Apropos Leaks, wir hatten auch noch vor ein paar Wochen das Thema Luis Rubiales-Leaks. Da war ja unter anderem so eine Klausel, dass sein Gehalt ein bisschen davon abhängig ist, welche Mannschaft auf welchem Tabellenplatz abschließt, sprich, könnte ein Interesse daran haben, dass vielleicht Barca Zweiter wird, weil dann gibt es mehr Fernsehgelder, bla. Und da kam jetzt heute von der RFE, vom Verband, eine Pressemitteilung. Die hatten eben heute eine große Versammlung und da wurde jetzt diese Klausel aus seinem Gehalt, aus seinem Vertrag rausgenommen. Das heißt jetzt, Luis Rubiales, der spanische DFB-Präsident, der verdient jetzt, das hat der RFEF dann verraten, 675.761 Euro jährlich plus, und das ist sehr wichtig und freut mich für ihn, 3.000 Euro monatlich, um zu leben. Haben sie es so mit dazu geschrieben, so als Unterstützung fürs Leben, 3.000 Euro nochmal on top. Sprich, der kriegt 59.000 Euro im Jahr, pro Monat.
Was hat das mit diesem um zu leben auf sich? Das verstehe ich nicht. Ich habe da auch die Pressemitteilung nicht mitbekommen, ehrlich zu sein. Hast mich jetzt unvorbereitet erwischt.
Also es gibt diesen Jahresbetrag, 675.000 Euro plus on top monatlich 3.000 Euro, um zu leben, so grob zusammengefasst. Das ist was dann nochmal
irgendwie. Und mit dem anderen Geld kann man nicht leben. Das reicht nicht zu leben. Es ist so teuer in Madrid.
Eigentlich nicht. Also ich empfehle ihm mal das Schinkenmuseum und das Luas und Brasas de Vulcano. Da kommt man schon über die Runde. Aber gut, mit jetzt 59.000 Euro insgesamt pro Monat, um jetzt eben auch dann diese Klausel rauszuhaben, dass irgendwie er vielleicht ein Interesse haben könnte, dass Club X Zweiter wird und der Dritte und bei der Supercup dabei zu sein. Naja, habt ihr das auch gehört? So, Das war jetzt eh so ein kalt, schneller Einstieg in die neue Folge. Wir müssten ja auch noch wen begrüßen, bevor wir jetzt wirklich Tiki-Taka Awards machen. Denn wir haben einen neuen Ray, eine neue Hoheit. Das ist Sven Neufang. Herzlich willkommen. Bienvenido. Er ist Madridista. Ich hoffe, er hat schon mittlerweile den Weg zu unserem Discord-Kanal gefunden. Das ist ja immer automatisch. Also da willkommen in die Runde.
Willkommen, willkommen. Wenn nicht, uns anschreiben auf Patreon. Gilt natürlich grundsätzlich für jeden, ja. Für jeden neuen Supporter, für jeden neuen Patron. Guckt euch die Kategorien an, patreon.com/tikitaka-podcast, und da gibt es eben in bestimmten Kategorien bestimmte Goodies, beispielsweise Zugang zum Discord-Kanal, zu unserem kleinen Forum sozusagen. Mhm. Ich bin heute auch mit Johannes ein bisschen auf Discord ausgetauscht. Mhm. Also guckt da mal rein, supportet uns, wenn ihr Bock habt. Mhm. Ja, und das war jetzt fast schon 40 Minuten Geplänkel, Herr Kern.
Vorspiel,
um zum eigentlichen Thema dieser Folge zu kommen.
Lag ja nicht nur an mir,
wenn du hier...
Habe ich ja nicht gesagt.
Ja. Da war ja ein bestimmter Erfolg am Wochenende auch dran schuld, ne? Ein weißer Triumph.
Unter anderem.
Aber jetzt Vorspiel, Geplänkel vorbei. Wir steigen jetzt hart ein in die Rückschau. Naja, Rückschau weiß ich nicht. Wir wollen jetzt nicht drauf
zurück. Saisonabschluss.
Was am dritten Spieltag war, sondern Saisonabschluss, genau. Mit ein paar Awards, das hatten wir ja letztes Jahr auch schon, das war ganz witzig.
Ja. Wir haben da eben so 6 unterschiedliche Kategorien. Das ist so der Rookie der Saison, dann kommt der Trainer der Saison, dann ein bisschen Überraschung und Enttäuschung der Saison, jeweils Club und Spieler. Das Tiki-Taka-Team der Saison, das wird diesmal spannend und anders, weil Alex und ich, wir haben ja so ein bisschen unsere eigenen Ideen, aber wir haben auch nochmal, beziehungsweise in dem Fall Florian Mitterer, unser Patreon, hat dabei auf Discord rumgefragt, sodass wir auch noch so eine kleine Community-Team der Saison haben. Das können wir dann so ein bisschen vergleichen und bla. Und zum Schluss natürlich auch noch Spieler der Saison, aber ich befürchte, das wird vielleicht die einfachste Kategorie, aber wir fangen mal an mit dem Rookie. Da ist ja erstmal so die Definition nicht so hundertprozentig klar. Rookie ist ja an sich eher der Neuling, der Frischling, also nicht unbedingt ein Neuzugang, der auch älter sein könnte, sondern eher Talent, aber so generell gesagt erstmal La Liga, die letzten Jahre, da gab es schon eher mal so einen Barrenechea, Guillamon, Valencia, Brian Gil natürlich, wo man sagen konnte, oh ja, da ist hier so einer, der durchbricht, auch dieses Jahr das eine oder andere Talent, aber ja, mir sind da jetzt eher 1-2 Neuzugänge, die schon...
Hast du auf dem Schirm, wer es letztes Jahr wurde? Haben wir Petri gewählt?
Das ist doch bestimmt.
Ich habe es auch nicht nachgeguckt, hast du es mir nicht geschickt? Weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall, für mich ist Rookie einer, der davor noch nicht in der Liga gespielt hat. Ja. Also seine erste Saison in der Liga. Ja. Und optimalerweise natürlich jemand, der jung ist. Also so habe ich es für mich interpretiert. Ja. Klar gibt es Leute, die sagen, Rookie der Saison, also neu in der Liga, ist auch David Alaba. Nur ist das halt ein Weltklasse-Spieler, der was 28 ist. Aber de facto, faktisch kommt er ja neu in die Saison, neu in die Liga, hat da noch nicht gespielt. Nur so jemanden schließe ich für mich persönlich aus. Wie gesagt, für mich Rookie einer, der jung ist und der eben ja seine ersten Gehversuche in La Liga macht. Letztes Jahr aus dem Stegreif fiele mir dann natürlich Petri ein. Also jemand auch, der natürlich eine tolle Saison hatte, den man so vielleicht nicht auf dem Schirm hat, der eine tolle Entwicklung genommen hat, solche Sachen. Ne?
Ja.
Soll ich anfangen? Dich überrascht mein Rookie nicht. Ich wähle Gavi vom FC Barcelona. Als 17-Jähriger bei Barca spielen ist eh schon mal außergewöhnlich grundsätzlich. Mhm. Als 17-jähriger Stammspieler bei Barca werden, ist noch wesentlich außergewöhnlicher. Was er da gemacht hat, für mich richtig krass. Vor allem, weil er ja davor nicht mal bei Barca B in der dritten Liga zum Einsatz kam. Mhm. Sondern er hat ja normalerweise, ne, machst du B-Jugend, A-Jugend, Barca B, sammelst du da ein bisschen Erfahrung im Profifußball und dann, wenn du talentiert bist, genug bist, gehst du hoch. Nee, er hat Barca B übersprungen, weil er so dermaßen talentiert war. Auch natürlich, weil Barca finanzielle Probleme hatte, Probleme im Mittelfeld, Verletzungen etc. Aber trotzdem brutal. Am Ende kam er auf 46 Pflichtspiele für den FC Barcelona in der Saison. Nur 2 Spieler im ganzen Kader haben mehr. Marc-André ter Stegen, der Stammkeeper, und Busquets. Das ist schon krass.
Ja.
In La Liga kam Gavi in 34 von 38 Ligaspielen zum Einsatz. Und zwar, Achtung, und das ist die krasse Zahl, 28 Mal Startelf. Also das sind für mich alles Zahlen. Und dann Nationalspieler wurde er ja auch. Das fand ich dann auch beeindruckend, wie schnell er da, ne? Also wirklich senkrecht Starter Nummer 1 in der Saison für mich, 17 Jahre alt. Ja. Deswegen mein Rookie der Saison.
Ist natürlich auch alles ein bisschen aus der Not geboren, aber er bringt ja auch immer tollen Einsatz. Manchmal ein bisschen drüber, ich glaube auch 14 gelbe Karten dabei. Geht an sich schon in Ordnung. Jetzt für einen anderen jungen Rookie, Eduardo Camavinga, der ist 19 Jahre alt. Der war jetzt nicht immer Stammspieler oder eigentlich nie wirklich. Hat jetzt auch eher in der Champions League als in La Liga für Furore gesorgt. Deswegen müssen wir da nicht drüber reden. Ja, David Alaba ist eigentlich der Top-Neuzugang der Saison, aber 29 Jahre alt schon. Ich hätte jetzt eher nochmal Arnaud Danjuma mit reingebracht. Der ist ja von Burnham aufgekommen. Ist halt auch schon 25 Jahre, aber gefühlt eigentlich direkt Villarreals bester und gefährlichster Mann in dieser Saison.
Hat aber, glaube ich, 30 Millionen Ablöse gekostet. Ne? Da sind wir dann wieder bei dem Thema. Das ist halt so ein richtiger Top-Transfer für Villarreal zumindest an sich des Geldes. Und dann, ob so jemand dann als Rookie... Ja. Also ich wähle da einfach lieber Jüngere, weil das in der NBA, davon haben wir es uns ja so ein bisschen abgeguckt, da ist der Rookie einfach ein gedrafteter Jugendspieler, also einer aus dem College. Und deswegen Jugendspieler, wenn es auf einen zutrifft, dann auf einen 17-Jährigen. Ne?
Ja, geht schon in Ordnung, da Gavi zu nennen. Ja, gehen wir weiter zum Trainer der Saison. Können ja erstmal noch andere mögliche Kandidaten abarbeiten. Das wäre zum Beispiel der älteste Trainer in der Liga, das ist Manuel Pellegrini, der einfach Betis nochmal verbessert hat. Vor Saison Platz 6, jetzt Platz 5, eine von drei Mannschaften, die 100-Tore-Marke in dieser Saison geknackt haben, und natürlich spielt auch ein bisschen dazu, dass er auch in der Europa League ganz okay waren und in der Copa del Rey natürlich gewonnen haben. Also für Pellegrini eine sensationelle Saison. Auch für Andoni Iraola war es eigentlich eine, summa summarum ist es eine gute Saison, eine sensationelle Hinrunde mit Rayo Vallecano. Rückrunde dann ganz gut eingebrochen wegen Doppelbelastung und so weiter. Reicht jetzt auch nicht, aber vielleicht hast ja du dann die gleiche Nennung wie ich jetzt als Trainer der Saison.
Ja, dann mach doch du mal deine
direkt. Ja, dann der zweitälteste Trainer der Liga. Mit 62 Jahren, Carlo Ancelotti ist zurück, hat natürlich nicht nur den höchsten Punkteschnitt mit 2,26 Punkten pro Partie. Er bringt einfach so ein bisschen dieses familiäre, diese Feel-Good-Atmosphäre zurück zu Real Madrid. Irgendwie haben sich auf einmal alle lieb und alle genießen es einfach, statt irgendwie überall Angst zu haben, alles kompliziert zu machen. Es ist irgendwie, ja, eine ganz besondere Saison, dass wirklich die Stimmung einfach sensationell ist, wo vorher und mit Ramos und das Zidane hier und da vielleicht ein bisschen dickköpfig irgendwas eingerostet ist. Er gibt die Freiheiten, er lässt auch Spieler entscheiden, tauscht sich aus mit den Spielern an der Seitenlinie, wer jetzt eingewechselt werden soll. Also mich hat Carlo Ancelotti beeindruckt und vor allem auch überrascht, weil ich hatte jetzt auch nicht Real als Meister getippt, sondern Atletico. Deswegen ist es für mich Trainer der Saison ist Carlo Ancelotti.
Und jetzt habe ich eine Frage. Zählt rein das, was in La Liga passiert ist, oder lassen wir einfließen, was in der Copa und vor allem in dem Fall in der Champions League auch passiert? Denn klar, wenn ein Trainer eine Champions League gewinnt von einem spanischen Verein, kann man das mit einfließen lassen. Aber es ist ja nicht ein La Liga-Wettbewerb, also es ist ein anderer Wettbewerb. Ich bin mir selber unsicher, ich frage das an dich, wie du das siehst. Aber
80% La Liga und dann noch ein bisschen die anderen
Wettbewerbe. Weil dann kannst du sagen, Emery in La Liga hat er mich zum Beispiel enttäuscht, wo sie nur Siebter wären. Sollte mehr möglich sein, vor allem nicht mal unbedingt Tabellenplatzierung, sondern eher wie viele Spiele sie nicht gewonnen haben, unentschieden gespielt haben. Aber in der Champions League absolut überrascht. So, also wenn ich da die Champions League einfließen lasse, dann würde ich sagen, Emery ist da vielleicht in meinen Top 3. So. Ja. Wen ich bei mir auf dem Zettel habe, und zwar sehr weit oben, um nicht zu sagen ganz oben, ist Manuel Pellegrini von Betis. Mhm. Ja. Der hat den Pokal gewonnen mit Betis. Das ist eine grandios historische Leistung, aber auch da sind wir wieder beim Thema, ja, aber es ist ja nicht La Liga. So. Deswegen tue ich mich da auch schwer, auch für mich persönlich, auch für wie wir die Awards auslegen. Denn wenn ich ehrlich bin, in La Liga habe ich die Top 7 fast alle genauso getippt, zumindest von den Mannschaften her. Das heißt, dass Betis Fünfter oder Sechster wird, ist ja für mich null Überraschung, denn da tippe ich sie hin oder da habe ich sie hingetippt. Das heißt, dass er Fünfter oder Sechster wird, ist dann so gesehen nicht die tolle Superleistung. Das wäre dann nicht würdig, dass ich ihn als Trainer der Saison wähle, aber eben der Pokalsieg. Ne, gehört dann für mich dann schon auch zur Saison logischerweise in Spanien dazu. So, also ich habe Pellegrini auf dem Zettel. Ich wusste auch, dass du natürlich Ancelotti willst. Das heißt, ich muss ja ein bisschen den Counterpart spielen. Wort noch zu Ancelotti. Auch wenn ich nicht Real Madrid als Meister getippt habe, aber es ist ja trotzdem jetzt nicht so die Monsterleistung, mit Real Madrid Meister zu werden, wenn man ehrlich ist. Ähnliches gilt ja auch für Barca. So, das ist ja nicht der herausragendste Super Ding. Plus, was natürlich eine Rolle spielt, ist, dass Atletico und Barca wirklich enttäuschend waren. Also es wurde Real Madrid in dieser Saison auch sehr, sehr leicht gemacht, zum Titel zu spazieren, weil es einfach keinen Herausforderer gab, der annähernd die Klasse hatte, um mitzuhalten. Weiß jetzt nicht, ob ich damit Ancelottis Leistung schmälern möchte, aber so, ne, um es ein bisschen in Perspektive zu setzen, mit Real Meister werden ist halt nicht so die Kunst. Das können auch andere. So. Klar, Champions League-Titel ist dann nochmal was anderes da.
Plus Supercoppa.
Hätte ich nie mit gerechnet. Supercoppa, okay. Lass ich unterm Tisch fallen. So, also auf jeden Fall, ich verstehe, dass du Ancelotti willst. Ich bin eher bei Pellegrini wegen dem Coppa-Triumph. Ich möchte aber noch einen Außenseiter nennen, vor dem ich auch nochmal den Hut ziehen möchte. Ich habe es im Rasenfunk neulich gemacht, da war ich ja zu Gast. Da gab es so eine internationale Folge.
Jetzt bin ich gespannt.
Jetzt bist du gespannt. Ich möchte meinen Hut ziehen vor Sergio González von Cádiz, der Cádiz in der Liga gehalten hat. Ich habe damit nicht gerechnet. Ich habe hier on air live gesagt, als der verkündet wurde als Nachfolger von Alvaro Cervera, das macht mir gar keine Hoffnung, Cádiz steigt ab, weil er ja mit Valladolid letztes Jahr sang und klanglos abgestiegen ist. Ich habe mich getäuscht und deswegen, ich finde die Leistung grandios. Er hat von 18 Spielen nur 5 verloren. Er hat gegen Barca gewonnen, er hat gegen Villarreal gewonnen, er hat Remis gespielt in Sevilla, er hat Remis gespielt gegen Real Madrid, das Spiel hätten sie gewinnen müssen. Und er hat einen Punkteschnitt von 1,39 in La Liga, Sergio González. Das ist der 11. Punkteschnitt aller Liga-Trainer. Und er hat ja nur 18 Spiele gecoacht. Wenn man das hochrechnet, auf eine ganze Saison, ist das irgendwie ein Top-7, Top-8-Wert. Also so in die Richtung geht es. So. Ja. Ich glaube, in der Bundesliga hat der Kölner Trainer Steffen Baumgart kaum eine bessere. Also plus minus so in die Richtung ist die. Und er gilt ja als Top-Kandidat auf den Award für den Trainer der Saison. Deswegen, Sergio González hat bei Cádiz herausragende Arbeit gemacht und ist auch für mich ein Kandidat als Trainer der Saison. Nur ist es halt nur Cádiz und nur vom Abstieg gerettet. Es ist halt nicht so glamourös, was aber schade ist.
Ist aber auf jeden Fall eine Honorable Mention wert, weil vorher war ja noch Cádiz immer für diese 25% Ballbesitz bekannt oder noch weniger teilweise. Und das hat schon auch Sergio ein bisschen geändert, dass da Cádiz ein bisschen mutiger nach vorne spielt. Die haben natürlich irgendwann gekämpft und auch gegen Real alles gegeben. Klar hast du dann mehr als 30% Ballbesitz. Aber auch da hat er so das Spiel ein bisschen verändert und das bei so einer Mannschaft, die defensiv ausgelegt ist, wo der Kader eigentlich eher nach Defensive riecht, das dann noch so hinzubiegen. Chapeau dafür. Also ja, ist ein guter Call. Überraschung der Saison. Da haben wir, wie gesagt, Club und auch einen Spieler nennen wir da. Fangen wir mal an mit dem Club jeweils, bevor wir zu den Spielern kommen. Auch da könnte man nochmal irgendwo Betis nennen, verbunden mit der Copa del Rey, weil sie einfach dafür Furore gesorgt haben. Toller Offensivfußball teilweise auch. Aber ich bleibe trotzdem bei einer Mannschaft, die jetzt in der Rückrunde komplett verkackt hat eigentlich. Also Rayo Vallecano war nach der Hinrunde 6. Jetzt nach der Rückrunde sind sie nur Letzter. Aber trotzdem haben sie für mich auch so diesen mutigen, frechen Offensivfußball zelebriert. Das waren Festspiele zu Hause. Ich war da gerne natürlich auch mit Falcao, der hat auf einmal Tore gemacht. Die wussten selbst nicht, wie ihnen geschieht. Sie sind trotzdem immer noch Chaos-Club, kein Online-Shop für Tickets, Dixi-Klo, ein einziges irgendwie in der Kurve. Aber ja, haben trotzdem ja auch Barca zweimal geärgert. Das ist für mich natürlich auch nochmal so eine Sache, so wow, irgendwie ganz cooler Verein. Und ja, hätte so, wir haben sie ja beide als Tabellenletzter getippt vor der Saison und jetzt sind sie schlussendlich 12. Das ist immer noch überperformt, trotz einer schlechten Rückrunde, trotz nur 2 Siegen im Jahr 2022. Aber da kam natürlich auch noch die Doppelbelastung dazu. Sie waren ja im Copa-Halbfinale, aber da eben mit dem einem der geringsten Marktwerte im Kader, nur Cádiz ist, glaube ich, noch geringer, da so eine Saison hinzulegen, Chapeau dafür, deswegen ist es für mich Rayo, die Überraschung der Saison.
Ja, hat sich natürlich angedeutet im Winter schon, zur Halbserie, wo sie, ich glaube, als 6. die Hinrunde beendet haben, absolut krass, nur dann dauerte es bis in den April, bis sie mal ein Spiel gewinnen konnten. Sie haben das Double in Barcelona geschafft. Sie haben bei Espanyol gewonnen. Das war der erste Sieg nach, ich glaube, 15 Spieltagen ohne Sieg, irgendwie sowas. Und dann direkt 3 Tage später im Camp Nou gewonnen. Dann waren sie praktisch gerettet. Ja. Also schon eine Achterbahnfahrt, dass du so auf Rang 6 dann bist im Dezember, Januar und dann...
Am 18. Spieltag war es noch Platz 4 sogar.
Platz 4 sogar, genau. Und dass du dann einfach 4 Monate gar kein Spiel mehr gewinnst, kann dir auch keiner vernünftig erklären. Aber nichtsdestotrotz, du hast es ja gesagt, ich habe sie auch als Absteiger getippt. Also allein schon, dass sie den Klassenerhalt schaffen, ist dann natürlich eine Überraschung, dass sie zwischenzeitlich auf Champions League, Europa League Kurs sind, ist die größte Überraschung, die es geben kann. Mhm. Auch wenn sie dann hinten raus abgefallen sind. Aber es ist auch eine Saison, die sehr arm an positiven Überraschungen war, muss man sagen. Also, dass Real Madrid eine Meisterschaft gewinnen kann, wenn die anderen beiden schwächeln, das überrascht ja dann nicht. Das wäre ja andersrum genauso, ne? Wenn Real und Barca schwächeln, ja, dann wird Atletico Meister. Ja, überrascht dann auch nicht. Wer soll es denn sonst werden? Oder wenn die anderen, die beiden madrilenischen Clubs schwächeln, dass dann Barca Meister wird, ja, ist auch nicht überraschend. Deswegen, so, die Top 4 sind in Stein gemeißelt. Betis war für mich vorher klar, dass sie 5., 6. wären. Real Sociedad das Gleiche. Das ist nicht überraschend. In der Champions League hat mich Villarreal überrascht, aber passt ja hier nicht ganz zu uns in unsere La Liga-Rückschau. Mhm. Von daher, ja, gehe ich da tatsächlich bei Rayo mit, denn Betis, wie gesagt, Copa ist ein anderer Wettbewerb, zählt natürlich irgendwo mit rein. Da war es schon überraschend. Andererseits, wenn auch da wieder, wenn Barca früh scheitert, wenn Real früh scheitert, beide vom Athletic Club aus Bilbao rausgeworfen, wenn Atletico scheitert in San Sebastian, dann ist natürlich der Weg frei für eine Mannschaft aus der zweiten Kategorie, also für die Sevillas, Betis, Real Sociedad dieser Welt. So, und dann ist das fast schon folgerichtig, dass so jemand wie Betis gewinnt. Übrigens war Rayo auch im Halbfinale der Copa. So, und deswegen ist das der verdiente Überraschungssieger unseres Awards.
Sind wir uns da mal einig. Ich glaube, bei Überraschungsspieler der Saison, na, da bin ich gespannt. Also ich hatte erst auch so ein bisschen an Kamavinga nochmal gedacht, weil der Rookie jetzt nicht wird wegen seiner coolen, lockeren Art gleich beim Debüt im Bernabeu getroffen. Aber ja, er ist halt irgendwie nicht Stammspieler. Und deswegen habe ich noch ein bisschen überlegt, wer mich sonst irgendwie so ein Spieler, der irgendwie ja überzeugt hat, aber ohne dass man ihn vorher vielleicht auf der Liste hatte, auf dem Zettel hatte. Da habe ich noch mal ein bisschen bei Betis geschaut und das waren dann vielleicht nicht die typischen Namen wie Fekir, Canales, Borja Iglesias, Willian José, sondern der Betis-Spieler mit den meisten Scorern, den meisten Torbeteiligungen ist Juanmi und der mit 29 Jahren noch mal die Saison seines Lebens spielt. 16 Tore, 5 Vorlagen aus 33 Spieltagen. Wettbewerbsübergreifend sind es sogar 25 Torbeteiligungen, da macht er alle 116 Minuten, ist er irgendwo dabei. Also natürlich auch in der Rückrunde bisschen vielleicht die Luft raus gewesen, nachdem er in der Hinrunde wirklich spektakulär war, aber für mich irgendwie reicht das noch. Ich hätte einen Juanmi nie irgendwie in die 20 besten Spieler der Liga gewertet oder aufgezählt vor der Saison und jetzt muss man ihn da schon irgendwo, ja, einfach weil er einer der besten Scorer ist, mit aufnehmen. Also Juanmi für mich.
Oh, finde ich gut. Oh. Wir haben, oder eine kleine Übereinstimmung da sogar. Ich habe aber 4 Spieler auf dem Zettel. Der eine ist der offensichtliche, ist Gavi, weil, ne, ist ja eine Überraschung, wenn ein 17-Jähriger plötzlich Stammkraft wird. Die Laudatio habe ich schon gehalten, aber ich will ja auch dann nicht in 2 Kategorien den gleichen wählen. Ja. Ist ja dann auch langweilig. Du hast es ja gesagt, es ist auch irgendwo ein Spieler, dem man es gar nicht zugetraut hätte, dass es so explodiert, ne? Also so ein bisschen Most Improved Player fast schon, um bei der NBA zu bleiben. Und da bin ich dann bei 3 Spielern gelandet, nämlich der von dir angesprochene Juanmi mit 16 Toren, ebenfalls mit 16 Toren Enes Ünal von Getafe und mit 17 Toren dein Freund Raúl de Tomás von Espanyol. Alle 3 mit einer herausragenden Torquote, die ich allen dreien so nicht zugetraut hätte, um ehrlich zu sein. Vor allem, wenn man überlegt, dass Enes Ünal und bei Getafe spielt, die ja eh Probleme haben, Tore zu schießen und Raúl de Tomás bei Espanyol, die, ne? Ja. Jetzt auch nicht bekannt dafür sind, dass sie alles in Grund und Boden schießen. Also das sind so die 3 Überraschungsspieler, die auch alle im fortgeschrittenen Alter sind. Okay, Ünal ist, glaube ich, 25, aber Juanmi und Tomás auf jeden Fall schon. Für mein Verständnis zumindest. Die haben mich überrascht.
Also, dass ein Raúl de Tomás mehr als 15 Tore hat, ist doch klar, der bombt doch echt? Immer, ist der Einzige,
bei
der
Espanyol, schießen darf bei Espanyol. Aber bei Espanyol, das ist schon...
Ja, die man sind muss auch da, okay. Kein normaler Aufsteiger, die haben so eine finanzielle Kraft.
Das stimmt. Man muss natürlich dazu sagen, von seinen 17 Toren sind 5 Elfmeter. Das ist so ein kleiner Asterix, ne? So ein kleiner...
Asterix?
Naja, halt in das Sternchen. So.
Okay.
Deswegen... Nee. Ja, können wir uns einigen auf Juanmi, habe ich überhaupt nichts dagegen, denn wie gesagt, für mich eine der 3 Überraschungen und ich hätte ihm ja im Leben nicht zugetraut, dass der überhaupt zweistellig, also wenn du mir eine Wette angeboten hättest, der macht mehr als zweistellig, Da hätte ich 10 K-Bombs dagegen gesetzt. Ne? Oder 5 Iskender. Übrigens, auf den warte ich noch, Kollege Kern. Ja noch. Ja? Fällt mir jetzt nur ein. Nee, aber können wir uns auf jeden Fall einigen. Also Ünal, Juanmi, Tommaso, meine 3. Ja. Und wenn du dann auch Juanmi auf dem Zettel hast, dann nehmen wir den. Ja.
Viertbester Scorer der Saison. Und Ünal und Raul de Tomas sind auch Spieler, die einfach sehr viele Bälle verlieren und da auch in den Statistiken oben liegen, irgendwie da ein bisschen schlampig sind. Aber klar, sie sind die Einzigen, die gefühlt abschließen dürfen bei ihren Vereinen. Natürlich kommt da ein bisschen was. Aber soll auch nicht die Saison schmälern. Ünal sensationell, was der zwischendurch hat, ja auch Real die Niederlage herbeigeführt. Aber Juanmi, herzlichen Glückwunsch. Enttäuschung der Saison. Haben wir, glaube ich, schon immer mal so ein bisschen angedeutet. Wenn man als amtierender Meister 9 Spiele verliert, so viel gab es noch nie unter Simeone. Es gibt dann auch noch, dazu kommt noch on top von einem unserer Statistiken-Experten, entweder es war Pedrito oder es war Mr. Chip, die VAR-Tabelle oder die Tabelle ohne VAR. Und da hat einfach Atletico mit am häufigsten profitiert. Wenn es keinen Videoschiedsrichter gegeben hätte, der ihnen doch noch das Tor gibt, manchmal berechtigterweise, manchmal vielleicht auch fraglich, wer hätten sie einfach 4 Plätze weniger, dann wären sie nur auf Platz 7 gewesen. Ist alles rein theoretisch, aber der historisch beste Kader in Atleticos Historie laut Transfermarkt im Schnitt den höchsten Wert noch vor Real Madrid, muss besser abschneiden als jetzt Platz 3, als sich auch so über die Ziellinie schleppen. Für mich ist Atletico da die Enttäuschung der Saison.
Tja, gehe ich mit. Ich habe es auch im Rasenfunk gesagt oder in unserer letzten Folge, dass ich, weiß ich gar nicht, wahrscheinlich in beiden Podcast-Formaten, dass ich enorm enttäuscht bin von Atleticos Saison. Ich hatte sie als Meister getippt. Ich hätte nicht gedacht, dass Real unter Ancelotti da oben, also ganz oben mitspielen wird und final dann Erster wird. Bei Barca waren die Probleme klar. Das heißt, meine Erwartungshaltung an Atletico war als amtierender Meister und als Mannschaft mit solchen Verstärkungen, De Paul zum Beispiel zu nennen.
Griezmann,
Griezmann kam ja auch zurück, stimmt. Hätte ich jetzt fast vergessen. Also ein toller Kader, amtierender Meister, die anderen beiden vermeintlich schwächeln und mit älteren Kadern, dass Atletico dann sich so anstellt in der Saison. Mhm. Und du hast es gesagt, Platz 3, okay, Platz 3 ist ja keine Schande hinter Real und Barca, aber die Art und Weise, für mich ist es die Art und Weise, dass sie, wie viel waren es? 17 Spiele von 38 nicht gewinnen konnten. 9 Niederlagen, das ist, glaube ich, doppelt so viel wie letztes Jahr. Ich glaube, letztes Jahr hatten sie 4 oder 5 nur.
Ja, wenn überhaupt.
Also wenn du ein bisschen mehr verlierst, okay, aber quasi doppelt so viele Spiele verlieren, das ist brutal enttäuschend. Zum Vergleich, Sevilla hat 4 Spiele verloren. Ja, die hatten natürlich wesentlich mehr unentschieden, aber Spiele verlieren ist ja auch ein Indikator, ne? Wie gefestigt ist eine Mannschaft, wie gut ist eine Mannschaft. Dortmund ist ja auch berühmt, dass sie viel zu viele Spiele immer verlieren, weil sie so soft sind und weil sie so mentale Breakdowns immer haben. Unerklärlich. Also ja, Atletico, mich persönlich enorm, enorm enttäuscht. Auch da wieder andere Wettbewerbe spielen ja auch irgendwo eine kleine Rolle. Im Pokal ultra früh ausgeschieden, der Supercopa, ja, die ist nicht so wichtig, aber trotzdem im Halbfinale gegen Athletic Bilbao ausgeschieden, auch das einfach brutal enttäuschend. Champions League ging es auch nicht weit, ja, gegen City, dann war es eng, aber sie haben sich ja gerade so durch die Gruppenphase weiß ich gar nicht, wie man es nennen will, geschlängelt. Tja. Das war ja auch mehr Glück als Verstand, wie die da weitergekommen sind. Also, von hinten bis vorne eine schwache Saison von Atletico für mich. Die eine Enttäuschung. Ich habe aber noch eine zweite, die man ja nennen muss. Levante. Abgestiegen.
Ja,
als,
ja.
Ne, als Mannschaft, die immer zwischen Platz 9 und 12 ist so ihr natürliches Habitat. Also kein Abstiegskandidat an sich. 27 Spiele am Stück ohne Sieg, neuer Negativrekord mit eingerechnet die letzte Saison. Ja. Und in dieser Saison hat es, glaube ich, am 20. Spieltag erst mit dem ersten Sieg geklappt. Das ist brutal negativ schlecht. Und deswegen so mein 1b Enttäuschung der Saisonclub.
Es ist 1b, aber bei denen hat man immer noch gemerkt, dass sie es zumindest wollen und irgendwie mehr, aber irgendwie, die haben einfach auch dann, was heißt psychische Probleme irgendwie. Die hatten diesen Knacks mit dieser Horrorserie und irgendwie kommst du da einfach nicht raus. In der Rückrunde wurde es dann besser und sie sind ja auch in der Rückrundentabelle, wenn ich das jetzt mal hier schnell aufrufe. Platz 9, also Wahnsinn vom letzten auf den, das war das umgekippte Rayo so gesehen. Es ist sehr schade, sie sind ein Verlust, aber trotzdem haben sie ja noch Tempo-Fußball zelebriert und jetzt nicht wie Alaves oder auch, ja, was weiß ich, Cadiz, Retafel, ja, auf eher eine destruktive Art und Weise. Deswegen Levante sportlich nicht die Enttäuschung, Ergebnisse schon und Atletico ist da eben eben von den Ergebnissen, ja, Dritter ist okay, aber da hat mich eben auch sportlich enttäuscht, weil man hat vergangene Saison, was sie leisten können, auch diese Achse rechts mit Trippier, Llorente, Correa, das war einfach auch Tempo-Fußball teilweise, da wurden sie auch nach dem 1-0 nicht immer direkt nach hinten beordert, sondern sind auch mal aufs zweite Tor gegangen, da hat man in dieser Saison viel zu wenig gesehen, ja, Trippier war bestimmt auch wichtig, der ist weg, aber der Kader immer noch sensationell, da hätte mehr kommen müssen von Atletico. Und dann hinsichtlich die Enttäuschung der Spieler der Saison, die größte Enttäuschung, kann man auch den einen oder anderen vielleicht von Atletico nennen, dass ein Luis Suarez nicht nochmal diese maximale Motivation haben würde, wie in der Vorsaison. Okay, er ist nun mal auch alt und hat auch nicht mehr die Power für.
Du hast es eh gecallt, glaube ich, ne? Du hast es vorher gesagt, dass er, das war die Ausnahmesaison, er wollte Barca beweisen, dass genau. Weil die ihn ja rausgeekelt haben aus dem Verein, vor allem Bartomeu natürlich. Ja. Also der war 1000%ig motiviert und noch jetzt noch ein Jahr alter, Meisterschaft gewonnen. Er war für mich ja der Spieler der Saison letztes Jahr. Wir haben aber dann, oder die Community hat dir recht gegeben und hat Llorente dann gewählt. Und das ist jetzt meine Überleitung zur Enttäuschung der Saison. Letztes Jahr, ich meine 10 oder 11 Saisontore, dieses Jahr kein einziges Saisontor. Ja, er ist kein Stürmer, er wird nicht an Toren gemessen, aber trotzdem, was ist das für ein Abfall von 11 Saisontoren, vom Überflieger der Saison zu gar nichts mehr, also wirklich gar nichts mehr. Ja, er war auch immer wieder verletzt und er musste dann rechter Wingback spielen, weil Trippier nicht da war, verstehe ich alles, aber trotzdem auch da, für mich hat er so krass abgebaut. Ja. Für mich eine der Enttäuschungen der Saison, wenn wir über die Spieler sprechen.
Ja, also ich wollte jetzt auch nicht auf Luis Suarez hinaus, der hat ja auch trotzdem noch seine 11 Glocken gemacht, das ist genau, was man von ihm erwartet, vielleicht auch eher 1, 2 mehr, egal. Llorente von unserer Nummer 1 auf, einen durchschnittlichen Spieler ohne irgendwie Power, das, was ihn ausgezeichnet hat. Das ist eine große Enttäuschung. Ich fand auch dann Jan Oblak enttäuschend, der so viele Fehler gemacht wie noch nie.
Jetzt war's, guter Call, den hatte ich übersehen, tatsächlich. Ja, das gefällt mir, ja.
43 Gegentore, Vorsaison waren es nur 25, nur 12-0, Vorsaison waren es 18 Weiße Westen. Es lag auch an ihm, dass Atleti so viele Gegentore kassiert hat, weil er irgendwie dieses Mojo verloren hat und einfach auch viele, viele Fehler gemacht hat. Und da bin ich jetzt unentschlossen zwischen Llorente und Oblak aus den genannten Gründen.
Finde ich gut. Kann man beide wählen. Ja. Nee, ich find tatsächlich beide eine berechtigte Wahl. Vor allem auch stellvertretend für Atletico, die ja unsere Enttäuschung der Saison als Team sind. Von daher passt das irgendwie, ja.
Na gut, dann schreibe ich mir auf. Du sagst Llorente und ich nehme Oblak. Haben wir da die beiden. Okay, und dann kommen wir jetzt zum großen Part, nach über einer Stunde Podcast schon, sorry, kommen wir jetzt zum Tiki-Taka-Team der Saison und später natürlich auch noch Spieler der Saison. Wie gehen wir das durch? Unsere letzten Teams der Saisons waren, glaube ich, alle sowas Richtung, hatten die alle eine Viererkette hinten? Ne, mal eine Dreierkette, das ist mal so, mal so. Ich glaube, da sind wir jetzt auch alle uneinig. Wir haben später noch das Community-Team der Saison. Das ist im 4-3-3, so viel kann ich schon mal verraten. Mein Team, was ich mir so grob zusammengestellt
habe. 4-3-3 oder 3-4-3?
Ne, 4-3-3, Viererkette.
Okay. War mir jetzt nicht sicher.
Was ich mir zusammengestellt habe, ist eher ein 3-4-3. Ihr wisst ja, nicht jedes Team der Saison, Auswahlteam, ergibt einen Sinn. Das Champions-League-Team der Saison hat ja auch irgendwie Salah und Sané im Mittelfeld mit irgendwie 6 Offensiven. Wie gehen wir das durch? So nach und nach Positionen, ne? Und können dann diskutieren und dann am Ende können wir nochmal herausstellen, okay, das ist mein Team der Saison, das ist deins, und dann können die Leute da nochmal wählen, auch mit dem Community-Team der Saison, und dann kriegt man so
vielleicht
eins
zusammen. Vor allem werde ich dir gleich sagen, warum du völlig falsch liegst auf einer Position. Möglicherweise. Man muss ja dazu sagen, ich kenne dein Team noch nicht und du meinst noch nie, ne? Also wir haben uns ja wirklich diesen Spannungseffekt für den Podcast live quasi aufbewahrt. Ich kenne deine Mannschaft nicht. Ja. Du weißt natürlich, welche 2, 3 Spieler ich auf jeden Fall drin haben werde, weil das wurde so über WhatsApp vorab mehr oder weniger deutlich. Mhm. Ich glaube, zum Beispiel im Tor werden wir die gleiche Wahl haben, werden wir uns nicht widersprechen. Auch wahrscheinlich vorne im Sturm werden wir uns nicht so sehr widersprechen, aber es gibt ein paar Spieler, da könnte es Knatsch geben. Ich bin gespannt.
Ja, ich habe auch ein paar Überraschungen. Nur vorab nochmal, die Hinrunden-Elf war eben dann im 3-4-3 Courtois am Tor natürlich und dann Koundé, Alaba, Araujo. Im Mittelfeld hat man sogar von Valencia Soler und dann Kroos mit Oscar Trejo von Rayo und Nabil Fekir. Und vorne Juanmi, tolle Hinrunde und Benzema und Vinicius. Da dürfte es ein paar Änderungen geben, aber ich glaube, im Tor bleibt es gleich, auch wenn Ramiro von Real Sociedad 19 weiße Westen hat, also das sind 3 mehr als Thibaut Courtois als der Zweite. Bono hat den besseren Toreschnitt, alle 116 Minuten ein Gegentor. Courtois steht als Zweiter bei 112. Bono hat ja auch die Zamora-Trophäe bekommen. Trotzdem, Courtois ist Reals Retter, es wird der Welttorhüter und gehört da rein, oder?
Ich habe Courtois, ja. Ich hab da gar nicht drüber nachgedacht, lange, um ehrlich zu sein. Das war, ja. Ich habe 2 Namen reflexartig als erstes aufs Papier geschrieben oder hier in meine Bildlineup.com, da kannst du hier schon dein Lineup zeichnen. Der eine Name war Courtois. Ja. Also einer, wie gesagt, 2 Namen, vorne einer und hinten einer waren sofort, da musste ich keine Sekunde drüber nachdenken. Mhm. Deswegen, ich nehm Courtois. Die Taten sprachen für sich, stellvertretend dafür, das Champions-League-Finale, ja, anderer Wettbewerb, aber auch das spielt ja das irgendwo eine kleine Rolle, vor allem bleibt es hängen, hängen bleiben ja viele Paraden, also gegen den Athletic-Club hat er ein paar Dinge rausgehext.
Sevilla auch.
Für mich war das toll. Ich persönlich finde beispielsweise, dass bei deinen genannten Ramiro und Bono weniger es am Torwart lag, dass sie so viele zu Nulls hatten und so wenig Gegentore, sondern an den starken Abwehrreihen.
Ja,
und bei Real ist es für mich eher anders. Da lag es eher am Torwart, dass er so viele oder wenig Gegentore hatten. Ich glaube, 2. Abwehr der Liga, ne? Real, ja. Aus dem Kopf. So, da finde ich, lag es eher am Torhüter. Ja. Für mich kein Weg dran vorbei in Courtois. Tatsächlich, gut. Und ich gebe dir übrigens auch recht, Welttorhüter des Jahres für mich.
Ja. Muss ja. Ja, also Real hatte 31 Gegentore, Sevilla hatte 30 Gegentore und da kommen wir jetzt zur Abwehr. Und irgendwen müssen wir ja da doch irgendwie reinnehmen. Ich hatte irgendwie immer das Gefühl, Diego Carlos hatte jetzt eine geile Saison, aber letztens gab es eine Statistik, der hat 2 Elfmeter verursacht, 1 rote Karte, auch 2 Goal-Leading-Errors und so weiter. Also seine Saison war dann vielleicht doch nicht so überragend, ist jetzt auch weg. Carlos Acuña könnte man als Rechtsverteidiger nehmen, der ist einfach auch da ein Kraftpaket auf der rechten Seite schlägt mit die meisten Flanken. Oder eben unseren Evergreen, Jules Koundé, der jetzt hoffentlich noch in La Liga bleibt. Weil mein System eben 3-4-3 ist, habe ich Koundé genommen. Was denkst du?
Also ich habe erstmal 4er-Kette. Und ich behelfe mir ein wenig, ich bescheiß fast schon ein bisschen, um ehrlich zu sein. Rechts hinten habe ich Ronald Araujo genommen. Denn er hat ja bei Barca ab und zu Rechtsverteidiger gespielt. Ja, ja. Es ist nicht seine Position, er ist Innenverteidiger, aber er hat ja ausgeholfen. Ja. Man könnte auch sagen, okay. Naja, in der Dreierkette spielt er den rechten Part, also bei dir dann, ich weiß nicht, ob du ihn hast, aber ich habe mir beholfen, habe ihn als Rechtsverteidiger in die Viererkette aufgestellt, weil ich tatsächlich keinen Rechtsverteidiger habe, der mich überzeugt hat. Ist bei mir auf der Linksverteidigerposition anders, aber auf Rechtsverteidiger habe ich keinen gesehen, der mich nachhaltig überzeugt hat. Also Carvajal 1000-mal ausgefallen, hinten raus war natürlich fit, aber viel zu wenig gespielt und auch immer wieder Fehler gemacht. Auch du hast ihn oft kritisiert. So Acuña, ja, schön und gut, aber auch nur Durchschnitt für mich, war auch immer wieder verletzt. Dani Alves, nee, kam ja erst im Winter. Serginho Dest, nee, kam auch im Winter. Thema Atletico, naja, da bist du ja dann bei Llorente, das war unsere Enttäuschung der Saison. Also so viele bleiben da für mich nicht. Deswegen Araujo, Rechtsverteidiger bei mir.
Araujo habe ich auch dann in meiner Dreierkette innen irgendwo drin, weil er einfach auch physisch so ein krasser Typ ist. Für mich der Spieler, den ich am liebsten bei Real hätte, auch wenn natürlich Petri und Fati auch keine schlechten sind, aber Araujo ist auch irgendwie so eine Persönlichkeit. Habe ich einfach auch genommen. Und dann bleibt bei mir noch neben Koundé und Araujo bleibt der Abwehrchef. Ja, Militao hat auch eine spektakuläre Saison eigentlich, aber ich habe trotzdem auch David Alaba genommen, weil ich ihn jetzt nicht als Rookie oder Neuzugang der Saison habe, sondern weil er einfach da irgendwie sofort von From Zero to Hero aufgestiegen ist und natürlich auch noch Tor im Klassiko und generell da auch 5 Torbeteiligungen in der Liga, was ja als Innenverteidiger jetzt auch nicht so standardmäßig ist. Er ist da einfach einer, der gut die Mannschaft leiten kann, der gut kommuniziert von hinten raus, der auch ein cooler Typ obendrein ist. Also meine Dreierkette ist da eben Koundé, Alaba, Araujo.
Darf ich Argumente liefern, warum Alaba nicht in die Mannschaft der Saison gehört?
Klar.
Zweikampfwerte oder Zweikampf-Percentage, also prozentual gewonnene Zweikämpfe. Und zwar habe ich tatsächlich 3 Statistik-Webseiten gewälzt. Ich wollte mir ja halbwegs vernünftig vorbereiten und nicht nur hier aus reines Bauchgefühl und den mag ich und dann setze ich den ein. Ich habe wirklich vor allem bezüglich meiner Abwehr, habe ich Statistiken gewälzt, nachgeguckt, wie sind die, die Passquoten, wie sind die Zweikampfquoten der Spieler, vor allem, weil ich einige Spieler hatte, die für mich so gleich auf waren, wo ich mir nicht sicher war, nehme ich den einen oder den anderen.
Jetzt ein Bartra
komme ich gleich dazu. Okay. Ich wollte nur sagen, David Alaba kommt nur auf 48% gewonnene Zweikämpfe am Boden. Das ist jeder zweite Zweikampf, den er gewinnt, also auch jeder zweite Zweikampf, den er verliert. Das ist im Vergleich mit den anderen Innenverteidigern ein enorm schwacher Wert. Der beste Wert ist beispielsweise 66% auf Spieler, die mehr als 15 Einsätze haben, weil du willst ja jetzt nicht, dass irgendeiner wird einmal eingewechselt, gewinnt 7 von 7 Zweikämpfen, spielt nie mehr ein Spiel, dann hat er natürlich 100%, ne? Das zählt ja nicht, sondern du willst ja, sie müssen Stammspieler sein, das ist, war ein Kriterium, damit ich so die, die Ausreißer natürlich da rauskegel, und dann logischerweise gucke ich drauf bei Innenverteidigern, wer hat, wer ist zweikampfstark. Da war eben mit 66% war der beste Wert, und es gibt einige Spieler, die 66% haben, unter anderem eben Ronald Araujo, auch Elustondo von Real Sociedad hat 66%. Da gibt es einige Spieler. Militao hat beispielsweise 63%, verglichen mit Alabas 48-49. Das ist schon wesentlich besser. Koundé 63%. Jiménez
von Atletico. Martínez sind viele besser, klar.
Genau so. Und das, das stach bei mir, bei Alaba heraus. Er ist halt kein gelernter Innenverteidiger. Soll auch keine Kritik sein, aber nur der Wert ist für mich so schwach, also wirklich auch zu schwach, kann ihn nicht wählen. Gegenbeispiel oder Musterbeispiel dafür, Clément Longley von Barca. Auch der hat 48% gewonnene Zweikämpfe. Das ist zu wenig. Also ich bin auch kein Longley-Fan und das zeigt auch die Statistik auf. Der gewinnt zu wenig Zweikämpfe. Der stellt sich zu blöd an, auf gut Deutsch, um es ein bisschen polemisch
zu sagen. Alaba hat ja noch seine anderen Stärken im
Aufbau. Ist ja nur meine Argumentation. Ja, ja. Du kannst ja wählen, wenn du willst. Ich wollte nur sagen, ich habe mir das angeguckt. Ja. Das war für mich recht wichtig. Also jemand, der zweikampfstark ist, grundsätzlich auch genaue Pässe ist recht wichtig. Da ist Alaba zum Beispiel grandios. Ich glaube, er ist bester Pass. Nee, Achtung! Zweitbester Passspieler in der Innenverteidigung. Also genaue Pässe in Prozent. Da habe ich eine Quizfrage für dich. Oh. Welcher Spieler in La Liga hat die beste Passquote?
Ja, das ist Toni Kroos mit 95%.
Korrekt, tatsächlich. Ja, 94,8 bei SofaScore. Ja. Wer ist auf Platz 2, 3 und 4? Jetzt bin ich gespannt, ob du das weißt. Also Kroos war klar.
Ja. Irgendwo findet bestimmt noch Busquets statt.
Nein, der ist nicht in den Top 10. Das ist krass.
Boah, Parejo?
Parejo ist nicht in den Top 10. Oh.
Ja, gut, ne? Dann wird es langsam. Aufbau hinten, also Diego Carlos nicht, ein...
Nee, es können grundsätzlich, ne, du kannst auch Mittelfeldspieler haben, du kannst auch wen auch immer nennen. Also generell beste Passquote La Liga von Mittelfeldspielern oder Verteidigern Toni Kroos mit 94,8, also 95 aufgerundet, bester Passspieler La Ligas, war korrekt, also ein Fabelwert mal wieder. Ne? Ja. So, aber wer folgt? Platz 2, 3 und 4. Ich gebe dir einen Tipp, David Alaba ist nur Sechster, nur in Anführungszeichen mit 92,6%. Also herausragend stark, das ist seine Stärke. Zweikämpfe nicht, passen, Spielaufbau schon. Wer auch mit dabei ist, für mich überraschend, Serginho Dest, 92%. Achtung, Ferland Mendy, 92%. Frenkie de Jong, 92%, sind da aber alle nicht in den Top 5. Mhm. Ja. Wer überraschend in den Top 10 ist, ist... Auf den wärst du nicht gekommen.
So,
Dani Ceballos, 92%.
Ja, gut.
Ja, aber das zeigt ja auf, ne? Ja. Da sind seine Stärken. Er spielt nicht oft, er kommt viel zu selten rein. Ja. Aber wenn ich Betis oder Villarreal bin, da sehe ich, da ist ein Spieler mit mehr Einsatzzeit, kann der meiner Mannschaft richtig viel geben.
Ja, klar.
So, jetzt habe ich ein paar genannt. Wer sind denn jetzt 2, 3 und 4?
Was haben wir noch? Modric.
Überraschenderweise nicht. Modric ist auch nicht in... Das hat mich überrascht, den hätte ich auch in den Top 10. Okay, ich löse auf, das dauert zu lang. Platz 4, Issa Mandi von Villarreal, 93%. Jetzt kommt's. Platz 3, Nacho Fernandes, dein Freund Nacho, 93. Hätte ich auch nie gedacht, dass der so stark im Spielaufbau, im Passspiel ist. So ein sicherer Passspieler.
Ja, die Sicherheitspässe dann vielleicht auch als jetzt für Alaba.
Ja, aber, ja mag natürlich sein, aber klar, bei Real, du hast mehr Ballbesitz, du hast Ruhe im Spielaufbau als Mannschaft, du hast viel den Ball, das spielt alles eine Rolle. Aber trotzdem, übrigens, nur ein Spiel, Mandi ist der einzige Spieler in der Top 10, der nicht bei Barca oder bei Real spielt. So. Jetzt kommt aber Platz 2 und das hat mir ein Lächeln aufs Gesicht gezaubert. Platz 2 mit 93,18% Eric Garcia.
Eric Garcia, okay.
Den du ja nicht so schätzt, zu schätzen weißt, aber das ist eindeutig seine Stärke und der Grund, warum ihn Barca zurückgeholt hat. Er ist herausragend im Spielaufbau und im Passspiel. Nur Toni Kroos hat eine bessere Passquote als Eric Garcia, laut SofaScore. So, wollte ich nur mal erwähnen, weil ich das so herausragend fand. Aber natürlich, da sind wir wieder bei den Zweikämpfen bei Garcia. Übrigens, deswegen habe ich ihn nicht gewählt. Zweikämpfe hat er wieder nur so, ich glaube, 50%. Das ist mir dann wieder zu dünn. So, lange Rede, langer Sinn.
Wen hast du?
Wen habe ich? Ich habe 3 Spieler für 2 Positionen und ich bin mir nicht sicher. Ich wollte nämlich für die starke Abwehr Real Sociedad stellvertretend einen von Real Sociedad wählen. Sowohl Lenormand als auch Elustondo haben herausragende Statistiken bezüglich Zweikämpfe und Real Sociedad hatte ja, Stichwort, irgendwo ein bisschen Überraschung der Saison, diese grandiose Heimserie mit, was waren es am Ende, 9 Heimgegentoren in 18 Spielen und die meisten zu Nulls der Saison von allen Mannschaften, wenn ich mich nicht täusche. So, also die Abwehr war brutal. Deswegen stellvertretend einen der beiden würde ich gern wählen, also Elustondo oder Lenormand. Es gibt Argumente für und Argumente gegen. Der eine ist ein bisschen zweikampfstärker, der andere ein bisschen passstärker als der andere.
Ich glaube, Lenormand war auch Spieler des Monats September von der Liga.
Ja, er hat zum Beispiel 88% Passquote, das ist herausragend. Dafür ist Elustondo ein bisschen zweikampfstärker. Also mein Eye-Test sagt jetzt nicht, der eine ist besser als der andere, da habe ich überhaupt keine Meinung, sondern da lasse ich eher die Statistiken für sich sprechen. Ich wollte aber auch nicht beide wählen, weil das wäre dann too much gewesen. Ich habe tatsächlich einen anderen daneben dran, Pau Torres von Villarreal ist mein anderer Innenverteidiger, denn der hat einen Wert, der mit Abstand der beste in La Liga ist, und zwar Bodenzweikämpfe, da gewinnt er, ich glaube, 74%. 74, Alter. Das ist herausragend. Da sind wir auch wieder beim Thema so ein bisschen, ja, in La Liga waren sie ja nicht so toll, aber so ein bisschen die Champions League mit reinnehmen, weil da war ja wirklich herausragend für mich, zusammen mit Albiol. Also das spielt auch so eine kleine Rolle. Also meine Abwehr quasi, um es abzuschließen, ist rechts Araujo, dann Torres und dann einer von Lenormand und Elustondo. Also die Innenverteidigung und den Linksverteidiger kennst du, oder?
Der Schutzpatron von Katalonien, von Barcelona.
Jordi? Es gibt kein Vorbei an Jordi Alba. Wir werden jetzt wahrscheinlich gleich streiten, weil du ihn partout nicht wählen willst, habe ich so im
Gefühl. Ich habe ja eh eine Dreierkette.
Aber die Zahlen sprechen für sich. 10 Assists, nur 2 Spieler in La Liga haben mehr Assists als Jordi Alba. Ousmane Dembélé und
Vini.
Genau. Und nee, Benzema, nee, Vini.
Vini hat 13, Benzema hat 12, laut Transfermarkt.
Genau, nee, Vini ist es. Also Vinicius Junior und Dembélé, 2 Offensivspieler in offensiven Mannschaften. Nur die beiden haben mehr Assists als Jordi Alba. Jordi Alba 10 Assists und 2 Tore für mich auf links. Ohne Wenn und Aber. Der beste Mann. Also mein Linksverteidiger.
Ja gut, ist deiner. Wenn der eben so groß über gewonnene Zweikämpfe, Tacklings geredet hat. Die meisten Tacklings gewonnen in der Liga der gesamten Saison, das sind 66 Stück, gingen an Javi Galán, Linksverteidiger von Celta Vigo. Hat auch durchschnittlich im Schnitt 2,9 gewonnene Tackles pro Partie. Das ist auch der zweitbeste Wert. Er kann Dribblings, der ist... dem fehlen halt leider die Torbeteiligung mit nur irgendwie 3 Scorer aus 37 Spieltagen, ist das natürlich zu wenig. Deswegen kommt er da jetzt gegen den Alba nicht an. Aber Leute, den Javi Galán, letztes Jahr noch bei Huesca gewesen, glaube ich, jetzt eben Celta Vigo, 27 Jahre alt, Linksverteidiger, den könnt ihr euch merken. Neben all den anderen starken Linksverteidigern, die La Liga hat, Alex Moreno von Betis, Fran Garcia von Rayo, ja, Mondi ist ja auch nicht so verkehrt. Aber ich habe ja eh nur Dreierkette, deswegen war da jetzt auch kein Platz für einen Javi Galán. Wenn Alex unbedingt Alba haben will,
Zu Recht war übrigens kein Platz. Er ist sehr, sehr zweikampfstark, vor allem von Außenverteidigern, hat aber auch einige Statistiken, wenn wir schon bei Statistiken sind, die nicht so prickelnd sind. Beispielsweise verliert er pro Spiel einen Ball, also im Schnitt einen. Nur drei Spieler verlieren mehr Bälle als er. Das ist Sergio Dest, Pablo Maffeo und Matias Oliveira. Also eins, das ist jetzt der Schnitt, ne? Also pro Spiel gerechnet, wie viele Bälle er verliert. 1,57 Matteo ist der schlechteste Wert. Und Javi Galán ist eben derjenige, der am viertmeisten quasi pro Spiel Bälle verliert. Und das hier ist auch nicht so prickelnd. Wo habe ich es hier ausgedribbelt worden. Alfonso Espino von Cádiz wird 1,8 Mal pro Spiel ausgedribbelt. Auf Rang 2 kommt Javi Galán mit 1,50 Mal pro Spiel. Also du siehst, er macht Dampf, er führt viele Zweikämpfe, aber er macht auch immer mal wieder einen Fehler und wird auch recht häufig ausgedribbelt. Klar, als Linksverteidiger ist das nun mal, ne? Passiert halt, sind halt Linksverteidiger keine Innenverteidiger oder Außenverteidiger keine Innenverteidiger, aber trotzdem, die Werte spielen für mich einfach eine Rolle, wenn ich da schon Werte hier rauf und runter lese. Fehler, die zu, ich habe noch einen für dich, Fehler, die zu Schüssen führten. Wer glaubst du, ist Platz 1 und 2, 1, 2 und 3? Kurze Quizfrage.
Fehler, die zu Schüssen führten, das muss ja dann auch ein Defensiver sein und
Also dein Freund Bartra ist es nicht, der ist nicht Top 3.
So viel hat sich gemacht in der Saison.
Aber es sind Freunde von dir, zwei zumindest. Und einer, den kennst du auch ganz gut.
Scheiße. Ja, dann ist es aber trotzdem nicht Eric Garcia und es ist bestimmt auch nicht Nacho oder so.
Doch, Eric Garcia ist Platz 2.
Was?
Ja. 0,12 Fehler zu Schüssen führten pro Spiel. Das ist der zweitschlechteste Wert La Ligas. Wow. Platz 3 ist Mukhtar Diakabi. Auf den hätte ich gedacht, kommst du.
Valencia, weil stimmt.
Der macht er wirklich oft.
Der ist echt schlampig.
Ne? Also der ist schlampig und wie oft der den Ball verliert oder irgendeinen Quatsch macht oder so. Also
bestimmt
das
ist auch ja wirklich, Mustafi oder so, oder?
Der ist jetzt, ich habe geguckt, dass sie mindestens 18 Spiele haben, damit man quasi, also die Stammspieler hat. Ja. Deswegen, da ist er jetzt nicht drin, weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall, genau, Diakabi ist jetzt hier Platz 3, Garcia Platz 2, Diego Carlos Platz 5. Der macht auch gern mal was. Unser Freund Hermoso, von dem bin ich auch kein Fan, der ist Platz 8. Also auch recht viele Fehler, die zu Schüssen führten. Platz 1, Ferland Mondi von Real Madrid, 0-14. Defensiv hat er auch manchmal scheinbar einen kleinen Bock drin. Wie gesagt, sind jetzt Statistiken von SofaScore. Ich lese nur vor, was ich hier sehe. Aber nur der Vollständigkeit halber, weil ich es interessant fand, dass Garcia eben passstark ist, aber zweikampfstark eben nicht und auch immer mal wieder einen Fehler macht. Ebenso wie es auch unser Eye-Test eben immer mal wieder sagt.
Ja, gut. Ich will in meine Elf so ein bisschen Farbe reinbringen, dass nicht nur 3, 4 Clubs vertreten sind, sondern so in meinem ersten Vorschlag sind sogar 7 Clubs vertreten. Wir gehen mal ins Mittelfeld und dort muss jetzt dann, also wie gesagt, bei mir 3-4-3, ähnlich wie in der Hinrunde, da muss dann auf jeden Fall schon mal Nabi Fekir genannt werden. Also wenn man irgendwie sagt, La Liga gehen die Stars aus oder irgendwie spektakulären Spieler, Nabi Fekir ist so einer, der dribbling kann, der gibt die 5 meisten Schüsse auch ab, ist auch stark bei Flanken, bei Dribblings, ist auch die zweitmeisten Chancen kreiert, der Keypässe 2,5 pro Partie. Nabil Fekir ist da, glaube ich, schon mal ein sicherer Call. Auch so ein bisschen natürlich stellvertretend für eine teilweise furiose Betis-Mannschaft. Oder hast du ihn jetzt nicht?
Doch. Ich habe ihn tatsächlich auch stellvertretend für Betis genommen. Ich habe nämlich keinen anderen Betis-Spieler bei mir.
Ja.
Und auch da tolle Saison in La Liga. Platz 5 ist klasse, den Pokal gewonnen. Er war für mich mit Juanmi der wichtigste Spieler und deswegen auch tatsächlich stellvertretend habe ich ihn auch gewählt. Die Statistiken sind ja jetzt auch nicht so schlecht, ne? Klar, Juanmi hat 16 Tore, aber ich glaube bei Goals und Assists ist er dann nicht sogar die Nummer 1?
6-8 aus 34 Spieltagen, falls du das meinst.
Ich glaube. Weiß ich nicht, habe ich jetzt nicht ganz auf dem Schirm. Auf jeden Fall, er macht halt alles. Ne? Er ist da wirklich so der Dreh- und Angelpunkt, gibt viele Schüsse ab, ist dribbelstark, hat einen geilen Schuss, ist da immer der Unruheherd. Also der Starspieler von Betis und deswegen, ähnlich wie du, für mich auch stellvertretend für das starke Betis, habe ich ihn auch gewählt, ja.
Auch Canales hat natürlich eine gute Saison gespielt, aber Fekir ist nochmal irgendwie so dieses i-Tüpfelchen, auch wenn er hier und da diese Disziplinprobleme hatte, war er gegen Leverkusen und gegen Athletic, nachdem so Muniaini ein bisschen den Ball hochgenommen hatte, wie das denn, er tritt so nach. Ach nee, er hatte selbst, und ja, das muss Nabil Fekir noch rauskriegen, wird er wahrscheinlich nie, deswegen wird er auch immer bei so einem kleineren Club wie Betis sein. Ja, dann ist es wie immer die große Frage, ein Mittelfeldspieler von Real Madrid mindestens. In der Hinrunde ist die Wahl auf Toni Kroos gefallen. Ich habe jetzt mal Luka Modric genommen. Die nehmen sich beide nicht viel von ihren Noten her, für auf ihre Art und Weise. Natürlich ist Toni Kroos der beste Passgeber, und erneut haben nur irgendwie 5 Torhüter noch mehr lange Bälle an den Mann gebracht als Toni Kroos. Also sensationelle Statistiken wie immer. Aber einfach Luka Modric auch fürs Auge so ein bisschen einfach nochmal der spektakulärere Spieler. Ist vielleicht, wer weiß, noch nicht das letzte Mal, dass man ihn in so eine Auswahl nehmen, weil er ja verlängern wird, aber Luka Modric für mich.
Da haben wir eine Übereinstimmung. Ich habe auch Luka Modric genommen. Ich kann es aber nicht so wirklich verargumentieren. Es ist wirklich, also anders als jetzt, gefühlt habe ich gerade 10 Minuten Monologe bei jedem Innenverteidiger gehalten. Hier habe ich nicht den Monolog an sich präpariert, weil ich auch nicht so die Zahlen habe, außer natürlich, er macht nie Fehler etc. Ja. Geiles Passspiel. Aber irgendwie ist es tatsächlich, ist das eine Bauchgefühlwahl. Also anders als die anderen Wahlen, die eher statistikbedingt waren, das ist eher Bauchgefühl. Ja. Für mich ist er einfach ein geiler Spieler, auf gut Deutsch. Also,
soll man vor allem, Modric sagen, ja.
Was bei mir positiv eine Rolle spielt, ist das fortgeschrittene Alter. Im Sinne von, er überrascht mich positiv, dass er in dem Alter, wie alt ist er, 36?
35? Ja,
6. So, dass er in dem Alter noch so mithalten kann, und zwar nicht nur mithalten kann, sondern Weltklasse ist. Für mich ist Luka Modric Weltklasse. Pure Weltklasse. Ja. Absolut grandios, ziehe ich wirklich jeden Hut vor. Ich bin da im Nachhinein sehr neidisch, dass er damals von den Spurs den Weg in die Hauptstadt gefunden hat und nicht nach Katalonien, um ehrlich zu sein. Also ein toller Spieler, ich liebe ihm zuzuschauen, auch wenn er das falsche Trikot trägt, aber deswegen auch
kann man nicht hassen.
Vor der Legende Luka Modric ziehe ich so sehr meinen Hut, dass ich ihn meine Top 11 wähle, auch irgendwie stellvertretend so ein bisschen fürs Real Madrid-Mittelfeld, das ja auch immer sehr dominant ist.
Magst du deinen Nächsten gleich nennen, bevor ich eine Überraschung habe?
Nee, hau die Überraschung raus, jetzt sind wir schon alle gespannt.
Auch um ein bisschen die Saison zu würdigen von einem nicht so alten Spanier, er ist 29 Jahre alt, aber eben hatte ich gesagt, Nabil Fekir, die zweitmeisten Keypässe, die meisten hat ein anderer, der ja auch eine Mannschaft in allen Wettbewerben oft meist weit getragen hat, das ist Iker Muniain. Der hat irgendwie auch so mit die viertmeisten Vorlagen auf Transfermarkt, 11 Stück, auch trifft schon auch gerne mal, provoziert bei Nabil Fekir die rote Karte und so weiter. Er kann Dribblings, er kämpft immer, er steht für diese ganze Mannschaft. Und für mich war irgendwie Muniain, wollte ich mit reinhaben. Auch mal eine Athletik-Legende da mit rein. Ja.
Den habe ich tatsächlich auch auf dem Zettel, aber ich hatte jetzt nicht den einen klaren Spieler, ich war mir da sehr uneinig, auch mit mir selbst, aber Muniain steht da quasi als einer der möglichen Kandidaten, denn Assists hat er 10 Stück, also die drittmeisten, nee, zweitmeisten sogar, 15 Big Chance created, also er kreiert 15. die meisten Großchancen zusammen mit Karim Benzema, jetzt Statistiken laut FotMob. Ja. Was er auch richtig krass macht, ist, Achtung, grundsätzlich Chancen kreieren, 107 Chancen kreiert. Der zweitbeste ist Fekir mit 84, der drittbeste ist Vinicius mit 68. 107, der einzige Spieler der Liga ist, der dreistellig Chancen herausspielt.
Stark.
So. Parejo ist auch stark, 66, Canales hat 65, Benzema 62, Oscar Trejo, der ja unsere Hinrundenmannschaft war, hat 60.
Genau.
Iker Muniain 107. Das ist so ein herausragender Wert.
Ja.
Wow. Hatte ich so, um ehrlich zu sein, nicht auf dem Schirm, dass der so, also klar, dass er Dreh- und Angelpunkt ist und auch Barca rausgeworfen hat durch Tor oder Assist letzte 3 Jahre schon, aber dass er wirklich so krass an fast jeder Torchance, auf gut Deutsch übertrieben gesagt, dass er dann teilhat dran, hat mich überrascht und deswegen habe ich ihn auch auf dem Zettel bei mir tatsächlich. Also da können wir uns, auf den können wir uns einigen.
Gut, gut. Ja, und dann weiß ich nicht, wobei du hattest ja jetzt eh nur 3 Mittelfeldspieler, bei mir sollen es ja 4 sein oder Mittelfeldspieler, ob ich da dann irgendwie den Danjuma nochmal mit reinnehme oder auch doch irgendwie Parejo oder doch nochmal den zweiten Madrilen mit irgendwie Toni Kroos rein, weil Werder hätte es ja auch irgendwo vielleicht verdient gehabt. Da bin ich auch ein bisschen unsicher, wie da der Viertel-Mittelfeldspieler sein soll, aber hast du jetzt auch nicht noch den Kandidaten?
Oder? Nee, das ist ja genau das Thema. Ich hatte jetzt auch, in meinem Mittelfeld hatte ich mich auch schwer, deswegen habe ich dann auch 4-3-3 gespielt, da muss ich nur 3 nehmen und keine 4 Mittelfeldspieler. Ich tue mich da ein bisschen schwer, du könntest natürlich mit Wingbacks operieren, dann kannst du nämlich Jordi Alba auf links stellen und dann musst du gucken, wen du auf rechts stellst, dann hast du nur 2 zentrale Mittelfeldspieler, ja, so kannst du es dir ein bisschen zurechtlegen. Und dann von mir aus ziehst du, weiß ich nicht wen, als Wingback rechts raus. Aber ja, ich habe meine 3 schon genannt. Ich fand jetzt, Busquets zum Beispiel hat mir immer wieder richtig gut gefallen in Spielen. Aber es gab auch immer wieder Szenen, wo er ja den Ball vertändelt hat oder viele gelbe Karten hat er zum Beispiel gesehen. Ich glaube die 10 oder 11 oder so, 12 sogar. Also recht viele. Ja, Casemiro kann man immer wählen, weil er ist das Rückgrat im defensiven Mittelfeld, aber er hat an sich persönlich, finde ich, nicht so herausragend die Saison gespielt, sondern Madrid hat halt einfach viel im Griff immer. Sie war nicht so gefordert, hat auch nicht so die Tore geschossen wie letztes Jahr oder vorletztes Jahr, wo er immer wieder wichtige Kopfballtore geschossen hat. Deswegen, es gibt nicht den einen offensichtlichen für mich. Also bei mir sind es Modric, Fekir und wie gesagt Muniain, das sind meine 3 Mittelfeldspieler. So, und dann habe ich 3 Stürmer.
Ja.
Da fange ich mit dem Offensichtlichen an. Kurze Rede, kurzer Sinn, natürlich Karim Benzema. Das war der zweite Name, den ich sofort reflexartig aufs Papier geschrieben habe. Courtois war der erste, Benzema war der zweite oder andersrum. Also die beiden waren wirklich sofort.
Der dritte ist auch klar.
Namen. Der dritte Name. Und der dritte ist auch klar, Vinicius Junior auf links vorne natürlich. Ich denke, das haben wir Übereinstimmung ohne Wenn und Aber.
Ja.
Und so habe ich nur noch rechts außen in meinem 4-3-3 eine Vakanz. Und da habe ich wieder mit mir ein bisschen gerungen. Ich lasse mal dir erst den Vortritt, dass du mal deinen dritten Mann da vorne aufzählst.
Ja, es ist schon schwierig, da jetzt nach einer schwachen Hinrunde. Der Vizemeister muss ja trotzdem irgendwo noch irgendwie vorkommen in so einer Elf. Und nur ein Spieler von mir, Araujo, wäre vielleicht zu wenig oder dann dem nicht würdig, weil eben Barca eine gute Rückrunde gespielt hat.
Jetzt bin ich überrascht.
Ja, und er hat eben zusammen mit Vinicius die meisten Vorlagen, spielt auch die drittmeisten Keypässe, Dribbling stark, viele Flanken, da, also das auch, was Barca irgendwo gebraucht hat. Ja, dann kann man vielleicht wirklich über den Dembélé reden, auch vom Talent her, auch wenn natürlich die Hinrunde überschaubar war und wieder verletzt, dann kann man den Dembélé da hinsetzen, oder?
Stark. Das überrascht mich jetzt enorm. Damit hätte ich nicht gerechnet. Nils Kern überrascht mich nach so langer Zeit immer noch.
Alba will ich nicht, aber...
Ja, aber das macht ja keinen Sinn. Alba muss da rein. Bei Dembélé, finde ich, kann man streiten. Denn, pass auf, ich führe jetzt Gegenargumente für meinen, in Anführungszeichen, Spieler des FC Barcelona. 13 Assists, ja, sind der Topwert übrigens in nur 21 Spielen. Das ist herausragend. Dabei nur 15 von Anfang an. Also das ist ein Riesengrund, ihn reinzunehmen. Aber man kann auch sagen, naja, er hat ja nur 21 Spiele absolviert. Also vielleicht auch zu wenige. Ne? War halt einfach lange verletzt. Das wäre ein Grund zu sagen.
Und dann durfte er zwischendurch nicht.
Genau, stimmt. Ja, genau. Dann durfte er nicht. Dann wollte er Xavi nicht aufstellen. Nee, aber das wären ja für mich das Argumente. Man kann natürlich auch sagen, ja, ein Saisontor. Was soll denn das? Du spielst bei Barca, du bist Flügelstürmer. Du schießt ein Saisontor. Das ist wirklich viel, viel, viel zu dünn. Ja, er hatte, ich meine, 2 Postenschüsse. Aber Tore ist mir zu wenig. So, da gibt es Spieler, die haben ein paar mehr. Selbst Juanmi hat wesentlich mehr.
Ja, Aspas auch.
Von daher, so. Also es gibt Argumente. Es gibt aber natürlich auch Argumente, dass man sagt, ja, er gehört da rein. Wenn man hochrechnet, wer in 21 Spielen und nur 15 von Anfang an 13 Assists macht, rechnet das mal hoch, wenn der 38 gespielt hätte. Dann hätte er vielleicht sogar einen Assist-Rekord gebrochen. Er ist nämlich der Spieler, der pro Spiel in La Liga die meisten Großchancen pro 90 Minuten herausspielt. 0,83. Also 0,8 Großchancen pro Spiel kreiert Dembélé. Niemand in La Liga hat mehr. Weißt du, wer Platz 2 ist? Das würde ich überraschen.
Vinicius.
Isco,
ach krass.
81. Kann ich mir nicht erklären. Ich habe auch wieder weiß ich nicht wie viel, 15 Einsätze, mindestens 10 irgendwie sowas gemacht, weil ich eben nicht will, dass einer, ne, drei Minuten eingewechselt wird, macht drei Großchancen und dann spielt er nie mehr, dass das nicht verzerrt wird. Aber trotzdem lag dann Isco mit 0,81 auf Flank 2. Ich kann es mir nur so erklären, dass er spät in die Spiele reinkommt, wo dann die Partien vielleicht gelaufen sind, ne, so ein 6-0, 7-0 gegen Levante und dann legt er da zwei auf und macht, weiß ich nicht, ich kann es mir anders nicht erklären. Aber ja, Dembélé,
ja,
meisten Großchancen pro Spiel im Schnitt. Das ist ein Grund, ihn zu nehmen. Aber Achtung, ich habe ihn tatsächlich draußen gelassen.
Aber!
Ja.
Deswegen, ich wollte ja entgegenkommen.
Ja, deswegen bin ich ja so überrascht. Ich bin überrascht. Ich habe mich vorbereitet mit Zähnen und Klauen, um Jordi Alba zu kämpfen. Und das mache ich auch weiterhin, weil der muss da rein. Aber bei Dembélé, man kann Iago Aspas wählen. Und das habe ich am Ende sogar tatsächlich getan. Ich habe Iago Aspas drin bei mir. Begründung, ja, der macht ein paar Tore, ne? 18 Saisontore für Celta Vigo, musst du auch erstmal schaffen. Ja. Also das ist auch wieder, er ist der zweitbeste Torschütze in La Liga mit 18. Ja. Der Mann ist, ich glaube, 34 und spielt ja nur in Anführungszeichen bei Celta. Also Dembélé schafft bei Barca ein Türchen, Aspas bei Celta 18. Jetzt stell dir mal vor, was Aspas bei Barca machen würde, wenn du mehr den Ball hast, wenn du bessere Mitspieler hast, wenn du, ne, etc., etc. Also von daher, Aspas mal wieder toll und auch das war so ein Grund für mich, so ein bisschen der Legendenstatus wie bei Modric. Er ist eine absolute La Liga-Legende. Er ist in den letzten, ich meine, 5 Jahren immer in den Top 3, Top 4, Top 5 der meisten Tore in La Liga. Mhm. Und wir haben ihn noch nie gewählt.
Wir haben, ich glaube, in der Hinrundenelf war er mal, aber nicht.
Ja, aber nicht in der, also letztes Jahr, ich habe ihn jedes Mal auf dem Zettel und jedes Mal habe ich Gründe dafür und dagegen. Ich glaube, letztes Jahr habe ich mich für Moreno statt Aspas entschieden, wenn ich mich nicht täusche, auf Rechtsaußen. Jetzt muss ich ihn mal nehmen. Also es ist auch so eine, die Begründung, weil er jahrelang tolle Leistung, tolle Tore macht, wichtige Tore gegen Barca immer wieder abschießt, beim 3:3, glaube ich, einen Doppelpack gemacht oder so. Ja. Bei Koemans, nee, das war Sergio Barjuan, war im Coach. Also, Talisman, Legende, Celta, zweitbester Torschütze, 18 Tore. Sind halt 17 mehr als Dembélé.
Ja. Ja, das geht schon alles auch als drittbester Scorer. Jetzt überlege ich, dann kann ich auch doch umstellen und Dembélé raus.
Nee, du lässt da schön Dembélé jetzt drin.
Ja, ich habe ja noch einen Platz offen.
Weißt du, ich habe tatsächlich ein bisschen damit gerechnet, dass du hier aus dem Nichts Raúl de Tomás in deine Top 11 schießt. Weil 17 Tore und du bist Tomás-Fan, der altere.
Ja, eben nicht.
Ach so,
nicht. Ich bin ja kein de Tomás-Fan.
Du bist kein de Tomás-Fan.
Der Typ ist, mir nicht geheuer.
Ist dir nicht geheuer, na gut. Also wie gesagt, es gab jetzt für mich auch nicht so die überragenden Offensivspieler, wo ich sage, die beiden, bei Real, aber außerhalb, der gibt viele gute Gründe, ne? Thomas 17 Tore, das ist ein guter, es gibt gute Gründe, den zu wählen. Man kann auch Ünal wählen mit 16, man kann.
Danjuma ist auch die pure Gefahr gewesen, auch mit seinen Dribblings von außen.
Ja, aber klar. Aber irgendwie, dann hätte ich mir dann doch mehr erwartet. Man kann argumentieren, dass Aubameyang, der im Winter kam, null Vorbereitung. Man dachte, was soll der da? Der passt nicht zu Barca. Hat 11 Tore geschossen. 11 in 17 Spielen. Das ist ein herausragender Wert. So. Also es gibt sogar Gründe zu sagen, naja, dann will ich den. Aber wenn ein halbes Jahr spielt für mich, das sind mir dann wieder zu wenig Spiele. Also ne, das ist eine halbe Saison, ist keine volle. Aber es gäbe Gründe für verschiedene Spieler.
Ja. Ich habe das jetzt entschieden. Da ja auch die Community, da kommen wir gleich zu, im 4-3-3 ist, du auch im 4-3-3 hast, dann stelle ich halt auch um auf 4-3-3. Dann bleiben zwei Barca-Spieler drin mit Araujo und Dembélé. Du hast einen Celta-Spieler, dann nehme ich den jetzt auch noch drin, aus Protest, Javi Galán. Einfach nur, um ihn zu haben, um Farbe reinzubringen.
Ich habe dir doch gerade seine katastrophalen Zahlen vorgelesen und du willst trotzdem nicht Jordi Alba wählen. Da ist er wieder trotzig wie Uli Hoeneß bei den Bayern, ja?
Jordi Alba hat seine Traumtore, aber ist trotzdem auch irgendwie oft noch zu langsam, zu schlampig hinten. Hatte keine, eine katastrophale Hinrunde, meiner Meinung nach. Ja, Rückrunde haben sich viele gesteigert, aber nee. Dann nehme ich Javi mit rein. Auch wenn das viele nicht verstehen können.
Ja.
Ja, wie gesagt, eine Position war noch offen, ob ich jetzt Parejo oder Reinigung.
Ja, ja, da überrascht er mich positiv bei Dembélé und dann kommt wieder sowas. Ja? Da kommen wir nicht auf einen grünen Zweig, weil, mit Galan, nee.
Wir können ja dann schon mal gucken, was denn die Community 11 so ist, was wir so zum Vergleichen haben. Also nochmal, um es vorzulesen, bei mir sind es dann eben, wobei jetzt fehlt mir eigentlich ein Rechtsverteidiger, aber auch da hat ja schon mal Koundé gespielt, mehr oder weniger, also Courtois, Koundé, Alaba, Araujo, Javi Galán, dann Fekir, Modric, Muniain und Dembélé, Benzema, Vinicius, du hast Courtois, Araujo, Lenormand nehme ich mal, Pau Torres und Alba. Mittelfeld ist auch gleich eigentlich Fekir, Modric, Muniain und vorne Aspas, Benzema, Vinicius. So, dann die 11 von unseren Patreons, was der Florian Mitterer, schönen Dank, da abgefragt hat und im Discord-Channel. Ich fange mal an mit Quizfragen. Es gab zwei Spieler, die am 100% hat jeder gewählt. Was meinst du?
Jeder von uns dreien, also du zählst, ich zähle nur die Community oder alle
Community-Member? Nur die Community. Aber wir haben sie wahrscheinlich auch. Ist ja
Benzema logisch. Und Vinicius.
Ja. Hatte mich vorhin nämlich gewundert, weil du Courtois gesagt hattest, war so einer von den zwei klaren. Denn Courtois haben auch manche nicht, einer hat noch Remiro, einer hat auch Bono, was verständlich ist, aber auch da ist es mehrheitlich Courtois geworden. Und bei der Patreon-Elf, da hatte Florian auch noch nach Bankspielern gefragt, sprich manche konnten auch direkt noch Optionen für die Bank nennen. Was meinst du, welcher Spieler auf der Bank die meisten Stimmen bekommen hat, der es nicht in die Elf geschafft hat?
Nehme ich Dembélé.
Ne, es ist Raúl de Tomás. Da irgendwie denken alle, so einen Knipse auf der Bank noch zu haben. Ja, und ansonsten gibt es auch hier Parallelen. Es ist wie gesagt auch ein 4-3-3. Courtois hat die meisten Stimmen bekommen als Torhüter. Dann ist Alaba ist dabei. Es ist Araujo dabei. Es ist Militao dabei, also beide von Real Madrid. Und links dann Jordi Alba. Wobei auch da dann nur 5 dafür gestimmt haben. Die anderen haben alle ein paar mehr Stimmen. Im Mittelfeld ist es natürlich auch auf Modric hinausgelaufen, 10 Stimmen dafür. Und dann haben wir, ja, dann wird's bunt. Fekir hat 4 Startstimmen bekommen, 2 Bankstimmen. Petri hat 5 Startstimmen bekommen, 0 Bankstimmen. Busquets hat 4 Startstimmen, 0 Bankstimmen. Also da könnte man sagen, wenn es das 4-3-3 ist, haben schlussendlich Modric, Petri, Fekir die meisten Stimmen. Ja, Petri, okay, hat ja einfach nicht oft stattgefunden. Und vorne hat natürlich Benzema und Vinicius die meisten Stimmen. Und danach kommen, ja, ist es eng. Aspas hat 4 Startstimmen, 1 Bankstimme. Und Dembélé hat 3 Startstimmen, 1 Bankstimme. Und Juanmi auch noch 2-2. Von dem her würde es da auch auf Aspas hinauslaufen.
Ein Wort noch zu Petri. Den habe ich logischerweise völlig übergangen in meinem Mittelfeld. Aber der Grund ist einfach, 12 Einsätze sind viel zu wenig. Das ist weniger als die Hälfte. Ich persönlich habe für mich entschieden, also die Hälfte ist mir wichtig, ich habe es ja bei Aubameyang erklärt, ne? Die Hälfte war mir schon zu wenig, so ein bisschen mehr als die Hälfte sollte schon sein, aber 12 ist einfach leider viel zu wenig. Er hatte 2 sehr, sehr schlimme Verletzungen, deswegen habe ich ihn nicht genannt, beide Male Oberschenkel. In den 12 Spielen, wo er gespielt hat, war absolut herausragend, Pedi. Also für mich auch Thema Shootingstar der Saison bei Barca, nur eben leider nur 12-mal von in La Liga und insgesamt kam er nur auf 21 Saisonspiele für Barca in Champions League, Europa League und Supercoppa. Also leider die Verletzung Strich durch die Rechnung gemacht, aber in den paar Spielen, wo er gespielt hat, war Petri wirklich herausragend. Das muss man schon sagen.
Okay. Dann haben wir auch die Community 11 der Saison. Das werden wir eben nochmal in Grafiken aufarbeiten. Dann könnt ihr da nochmal irgendwie abstimmen, wählen, welche 11 da die bessere ist. Und ich mir den Unmut über den Dembélé aufziehen, ist schon okay.
Ich bin übrigens sauer, wenn die Community, die Blanco-Community wieder mal zu dir hält. Nachdem ich letztes Jahr im Rennen zwischen Llorente und Suarez den Kürzeren gezogen habe, für mich
bei der Elf auch.
Ja, für mich bis heute ein Skandal, dass Luis Suarez der Atletico zum Meister geschossen hat, und zwar wortwörtlich, weil er ja genau das letzte Tor in Valladolid auch noch selbst gemacht hat, dass der dann trotzdem den Kürzeren gezogen hat gegen Llorente. Ist bisher ein Stachel in meinem Fleisch. Ich hoffe wenigstens dieses Mal.
Schauen wir mal.
Wird zu mir gehalten werden, wird meine Mannschaft gewählt werden.
Wird dann auf so. Twitter und Instagram
Bin ich gespannt. Aber coole Sache, ein Wort noch. Nochmal ja. zu Flo Mitterer. Coole Sache, dass er das durchgezogen hat, dass er in der Community gefragt hat, dass die Community mitgemacht hat von unseren Supportern. Also gefällt mir sehr, sehr gut. War eine coole Idee. Finde ich cool.
Ja. Und bevor wir wirklich die 2-Stunden-Marke knacken, ich glaube, Spieler der Saison ist klar. Der, der eine Fabelsaison hat, wo man dachte, nach 2018, nach Ronaldo-Abgang geht's bergab. Nee, er hat sich nochmal neu erfunden oder wie er selbst sagt, seine Torjägerseele wiedergefunden. Er hat schon eine starke Saison 2021 gespielt, war dann irgendwie beim Ballon d'Or komischerweise doch nicht irgendwo unter den Top 3, 4, 5. Jetzt gibt's eigentlich keinen Weg an ihm vorbei. Er hat seinen ersten Pichichi gewonnen, ist natürlich auch in der Champions League Torschützenkönig. Zufällig hat er diese beiden Wettbewerbe auch gewonnen. Er gibt die meisten Schüsse ab, ist auch bei den Vorlagen mit 12 Stück irgendwie auf Platz 3 dabei. Er bereitet auch viel vor mit Vinicius 1,9 Keypässe pro Saison und ist auch einfach kontinuierlich. Also es ist jetzt nicht so, dass Benzema 4 Hattricks macht und dann nie mehr. Er hat an 19 von seinen 32 Ligaspieltagen getroffen und Spieler der Saison, Chapeau für eine sensationelle Saison, Monsieur Karim Benzema.
Big Benz holt sich den Tiki-Taka-Titel als Spieler der Saison. Will ich nichts zu sagen, absolut korrekt zusammengefasst von dir. Ja. Für mich der herausragende Spieler in La Liga und tatsächlich in ganz Europa. Deswegen glaube ich, kurze Prognose, er wird den Ballon d'Or gewinnen. Der wird ja jetzt früher vergeben. Anders als sonst hier immer irgendwann Dezember oder Januar, diesmal machen sie es extra vor der WM, damit die nicht reinspielt, ne?
Was heißt extra? Es gab jetzt eine Reform und ein paar, 3, 4 neue Regeln und deswegen ist jetzt immer auf die Saison betrachtet. Am 17. Oktober wird der Ballon d'Or vergeben. Da ist dann die Gala oder was auch immer, aber es soll jetzt immer auf die Saison betrachtet sein, was wir schon gesagt hatten. Macht ja auch Sinn.
Da habe ich ja jahrelang Plädoyers für gehalten. Das macht Sinn. Eine Saison wird, also im Fußball spielt man Saisons und man sollte wählen, wer war in der Saison der beste Spieler. So. Deswegen hat das nie Sinn gemacht, das jahresweise zu wählen. Wo dann die halbe Saison vom alten Jahr und die halbe Saison vom neuen Jahr war und ab und zu ein Turnier in der Mitte und ab und zu nicht. Und dann war die Frage, ja, wie wichtig ist das Turnier? Copa America ist ja nicht wichtig, Afrika Cup ist ja nicht wichtig, EM ist aber schon. Nee, macht Saisons, fertig, aus. Benzema wird den Ballon d'Or gewinnen, das ist meine Meinung. Und er sollte ihn auch gewinnen, das ist auch meine Meinung. Ob es dazu kommt, werden wir dann sehen. Aber auf jeden Fall bei uns zu Recht der beste Spieler in La Liga in dem Jahr.
Genau, Glückwunsch dazu eben, wie gesagt, 17. Oktober Preisverleihung, am 12. August kommt die Kandidatenliste vom Ballon d'Or, also viel kann er jetzt nicht mehr machen, aber mehr geht auch nicht, was er hätte machen können. Und dann sind wir ja schon, in Anführungszeichen, nach 110 Minuten am Ende unserer Tiki-Taka Awards, am Ende unserer dritten Saison Tiki-Taka. Zweimal Meister geworden, Real Madrid, einmal Atletico dazwischendurch und nächstes Jahr Barca, vielleicht, wenn Lewandowski kommt, könnt ihr da ein Wörtchen mitreden.
Tja. Ja, muss man den Sommer abwarten. Da wird noch viel passieren. Auch in der Causa Lewandowski. Es gibt für mich tatsächlich gute Gründe, jetzt schon die These aufzustellen, Real Madrid wird nächstes Jahr nicht spanischer Meister.
Oh, die Rückrunde war ja schon spannend.
Die Rückrunde war spannend. Da war Barca. Hast du die Rückrundentabelle noch offen? Ein Punkt hinter Real, glaube ich.
Genau.
So,
aber
und
Real
auch
hat
nur,
die letzten 4 Spieltage ja nichts gemacht von ihm.
Genau, weil sie hinten raus hatten sie ja eh keinen Bock mehr. Da war es ihnen ja eh wurscht, mehr oder weniger. Ja. Plus die 2 komischen Niederlagen nach dem Eintracht aus, die waren ja auch, naja. Aber nee, das ist gar nicht so mal, also das ist ein Grund natürlich, weil sie zuletzt unter Xavi, in der Xavi-Tabelle mit Real gleich auf waren. Es gibt aber einen anderen Grund. Und da das verknüpfe ich mit einer abschließenden Quizfrage. In der letzten Dekade gab es nur 2-mal Titelverteidigung in La Liga. Oh, wer hat das geschafft? Und wann?
Real 06 und 07?
Dekade.
Den letzten jetzt seit 2012. Ja, dann bestimmt nur Barca.
Genau, beide Male nur Barcelona hat in den letzten 10 oder von mir aus jetzt 12 Jahren den Titel verteidigt, 17, 18, 18, 19 und 14, 15, 15, 16. Ja. Sonst ist das keinem gelungen. Du hast völlig recht, Real Madrid hat das zuletzt 2006, 2007 und 2007, 2008 geschafft. Aber Achtung, das ist die einzige Titelverteidigung von Real Madrid in 30 Jahren. Ich wiederhole, in 30. Das ist eine unglaubliche Statistik. Als ich die nachgelesen habe, konnte ich meinen Augen nicht trauen. Also Real Madrid kann keine Titelverteidigung. Das ist meine These zum Abschluss. verknüpft mit Barca und Real unter Xavi auf Augenhöhe, wird daraus die These, so sicher wird das nicht, dass Real Madrid Meister wird. Ich sage jetzt nicht, Barca wird's, weil der Sommer ist lang, man muss sehen, wer kommt, wer geht, ne? Bleibt Dembélé, geht er, kriegen sie, weiß ich nicht, kriegen sie, wie heißt der, Rafinha von Leeds oder nicht, oder kriegen sie gar keinen, können sie keinen bezahlen, kaufen. Es wird viel passieren, man muss gucken, wie sich die Kader entwickeln, aber 30 Jahre nur eine Titelverteidigung von Real Madrid zeigt eben auf, dass es A, sehr schwierig ist in La Liga, und B, das Real, wenn sie das Ding gewinnen, danach fehlen ihnen halt ein paar Prozentpunkte in der Liga in der Regel. Deswegen glaube ich, werden wir nächstes Jahr eine sehr spannende Saison sehen.
Bestimmt. Mit auch wieder ein bisschen neue Farbe. Stichpunkt Aufstieg in der Segunda Division hat es jetzt Almeria und Real Valladolid. Haben sich die beiden direkten Aufstiegstickets geschafft. Valladolid ja direkt nach ihrem Abstieg wieder da. Ich glaube, bei Almeria war es jetzt 7 Jahre lang, inklusive Scheich ist da, dass sie wieder zurück sind. Und dann heißt Eibar muss in die Playoffs, trifft dabei auf Girona und im anderen Playoff-Halbfinale treffen Las Palmas und Tenerife. Also mögliche interessante Auswärtsfahrten aufeinander. Aber drückt man natürlich trotzdem dem kleinen Eibar irgendwie die Daumen, dass die das noch schaffen. Das wird jetzt noch bis Mitte Juni gehen, die Playoffs. Also dauert noch eine Weile, bis der dritte Aufsteiger steht. Ja, wir können nur noch mal gratulieren unserem Mixel, unserem Tippspielsieger, auch dem 87er Benjamin, also auf Platz 2 und Fipsi auf Platz 3. Geschenkepreise kommen noch, keine Sorge. Wir haben jetzt erstmal auch Sommerpause, freuen wir uns auch drauf. Angefangen mit Rock im Park erstmal. Und wir müssen dann auch mal uns zusammensetzen, Tassen verschicken, T-Shirts endlich mal angehen. Also keine Sorge, da ist viel aufgehoben, sorry, aber ging ja auch nicht, wenn ich in Spanien war. Kommt dann in der Sommerpause, das gehen wir dann an und fragen euch nach Adressen. Hast du noch was zum Abschluss, Monsieur?
Nee, volle Folge, ich glaube, es ist Rekordfolge sogar.
Wahrscheinlich.
Hatten wir jemals mehr als eine Stunde 50? Ich glaube nicht, also ich glaube, volle Folge. Ja,
Lewandowski ist schuld.
Real ist hauptsächlich schuld.
Und Schäferin.
Da ging erstmal 20 Minuten drauf. Nee, aber ansonsten, mal wieder Bock gemacht. Tja, wieder eine Saison rum in La Liga. Ich glaube, wir müssen beide mal richtig durchschnaufen.
Auf jeden Fall.
Und
es schlaucht schon am Ende.
Es schlaucht schon Saison. Am Ende.
Halbfinale absolut. Schon, denkt man sich so, oh ja, okay, machen wir noch mit. Wenn sie ausscheiden, ist es auch nicht so schlimm.
Das ist immer die Betrachtungsweise, wenn man so viel arbeiten muss und es covern muss. Ja, leider wahr. Ja. Nichtsdestotrotz, bleiben wir natürlich am Ball auch im Sommer. Also das heißt jetzt nicht, dass bis in den August keine neue Tiki-Taka-Folge kommt. Um Gottes Willen, liebe Hörer und Hörerinnen. Wir reagieren da natürlich je nach Lage, je nach Aktualität, je nach News. Wenn Ancelotti zurücktritt und Lewandowski beide in der gleichen Woche kommen, dann gibt es natürlich sofort eine Sonderfolge. Ist aber halt jetzt nur nicht gleich abzusehen. Mal gucken, was passiert. Ja. Wir haben ja Lewandowski jetzt die Causa ausführlich besprochen. Ja. Mbappé kommt nicht, also die Causa ist auch kein Thema. Mehr aus Realsicht.
Ja. Von daher, schon noch genug geben. Wir überlegen uns noch Sonderfolgen mit Quiz und so weiter.
Genau, da ist was geplant, aber jetzt nicht in der nächsten Woche direkt, weil Nils geht auf Rück im Park erstmal sicher. ja. Den Kopf frei rocken.
Genau so ungefähr. Und schon mal kurze Vorwarnung in Eigensache. Ich habe eine Wette verloren. Ende Januar hat mich jemand gefragt, ob, wenn Real die Champions League gewinnt, mache ich dann auch mal einen 24-Stunden-Livestream. Habe ich damals gesagt, na klar, mache ich. Ja, das muss ich jetzt auch noch irgendwo im Juni oder Juli unterkriegen. Auch da kommen noch
Infos. Das ist nicht dein Ernst jetzt.
Muss ich auch dich dann noch irgendwie einladen.
Ja gut, das ist nicht Scanner, der kostet 8 Euro. Das tut dir jetzt nicht ganz so weh.
Ja.
Aber 24-Stunden-Livestream.
Ich meine, dich muss ich dann im Stream auch mit einladen. Dann ist ein bisschen Abwechslung.
Ach so, meinst du?
Nicht nur ich vor der Kamera.
Alter, da hast du ja wieder was vor. Du und deine leichtfertigen Wetten immer, ne?
Ach, das ist ja verbunden mit Champions League Sieg. Von dem habe ich gesagt, ja, cool. Decimo Quarta und dann noch so, das kriegt man doch hin. Ja, mal schauen. Weitere Infos werden folgen, liebe Leute. Danke für die dritte Saison Tiki-Taka, dass ihr uns treu bleibt. Jetzt über, was sind es, 110 Patreons jetzt auch neu dabei eben. Sven Neufang, also schön, dass so viele dabei sind, dass beim Tippspiel so viele mitgemacht haben, dass auf dem Discord-Kanal immer gut Leben herrscht. Und nochmal Glückwunsch an die Madridismo, bitte.
Gibt's natürlich auch nächstes Jahr wieder, ne?
Das
Tiki-Taka-Tippspiel, das nur schon mal zur Vorwarnung oder als Ansage an alle, die mitmachen wollen. Also wenn ihr Patreon werdet, könnt ihr natürlich dann zur neuen Saison, bekommt ihr den Einladungslink von mir. dass ihr da mitmacht. Das hat wirklich mega Spaß gemacht. Das Tippspiel war echt cool. Von daher, da freue ich mich drauf, aber ich freue mich jetzt erstmal auf Sommerpause.
Und jetzt erstmal die Folge zu Ende zu haben. Also Leute, macht's gut. Hasta la próxima. Hala Madrid. Ciao, ciao.
Ciao, ciao. Servus.
Tiki-Taka, der La Liga-Podcast mit Nils Kern von Real Total und Alex Troika von Barca Welt.